Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und ich bin Sandra.
Und wir wollen uns heute bummelig eine Stunde mit dem Thema Whisky beschäftigen.
Yay!
Ihr hört, ich habe das Intro so lange nicht mehr gesagt, ich kann es schon gar nicht mehr sprechen.
Wirklich?
Das haben wir bestimmt 4-5 Folgen nicht gebracht.
Verrückt. Ja, du hast auch anders gesagt.
Ja, ich habe es anders gesagt. Das ist mir im Sagen aufgefallen. Intro falsch. Todesstrafe.
Aber kein Problem, kriegen wir alles hin. Wir freuen uns sehr. Wir haben heute eine Gästin. Und es war schon, ja, ist schon ein bisschen her, dass wir mal eine Folge zu Michters Rye aufgenommen haben. Und dann klingelte es bei mir am Telefon und ich habe eine Nachricht bekommen über Facebook, glaube ich, von dir. Und du warst total happy,
yes.
Als wir die Folge aufgenommen hatten. Und wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht und haben schon, ich glaube, das ist schon 3 Jahre her bestimmt, und haben dann gesagt, wir müssen auf jeden Fall mal einen Podcast aufnehmen gemeinsam. Und so lange hat es gedauert.
Nach 3 Jahren haben wir es endlich mal geschafft.
Ja, liebe Sandra, wir freuen uns sehr, dass du da bist und wir heute ein bisschen mit dir über American Whisky sprechen können.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen lieben Dank, Olli. Vielen lieben Dank, Tim. Natürlich auch an unsere Gastgeber. Weiß ich nicht, ob ihr sagen wollt, wie wir heute noch aufnehmen.
Auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Wir sind mal wieder in der Rorschachbar im Leipziger Süden.
Mal wieder ist gut, wir waren lange nicht hier.
Ja, wirklich Schande über uns. Das letzte Mal wirklich, ich glaube im Dezember, als wir eine Folge aufgenommen haben. Und so lange schon nicht mehr. Es ist jetzt schon fast Mitte des Jahres. Aber es war auch viel los immer. Deswegen freuen wir uns umso mehr, mal wieder hier sein zu können. Und es gibt auch eine neue Saisonkarte, Frühling und Sommer. Die werden wir heute auf jeden Fall mal probieren.
Sehr maritim.
Mhm. Werden wir bestimmt noch was.
Mediterrane Kräuter, mediterrane Rings. Sehr gut.
Also nicht wundern, wenn zwischenzeitlich ein bisschen geschlabbert wird. Das sind wir.
Genau, wir haben schon die erste Runde bestellt. Wir schauen mal, was dann Schönes kommt und werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Sandra, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Was treibst du so? Ich habe gerade schon natürlich den Markennamen genannt, der hier heute eine Rolle spielen wird. Was machst du Schönes?
Ich fange auch mal ganz klassisch an, mein Intro. Mein Name ist Sandra Winters. Ich bin die Regional Advisorin der Michters Distillery mit dem Sitz in Louisville, Kentucky. Nein, ich komme nicht aus den USA. Ich bin aus Deutschland. Ich sitze in Düsseldorf. Bin jetzt zum 3. Mal in Leipzig und freue mich, dass ich das jetzt endlich mal mit euch machen kann. Yay!
Sehr schön.
Ich bin jetzt schon seit knapp 6 Jahren dabei. Ja? Ich habe jetzt nächsten Monat Jubiläum, 6-jähriges.
Wow. Also seit 2019.
19, richtig, ja. Bin damals abgeworben worden, habe für den deutschen Distributeur, die Mark und Schüle AG, gearbeitet. Und mein Background ist eigentlich, ich stand selber hinterm Tresen. Also das heißt, wie man trinkt, weiß ich. Wie man Getränke zubereitet, weiß ich auch. Mhm. Und habe mich dann weiterhin auf amerikanischen Whisky spezialisiert, was dann heute im besten Falle auch Thema ist.
Auf jeden Fall.
Wird mit Sicherheit sich nicht vermeiden lassen.
Manhattan ist schon unterwegs.
Wir freuen uns sehr. Du hast gerade gesagt, du hast auch vorher hinter der Bar gearbeitet.
Richtig.
Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist.
Ach, ganz klassische Ausbildung, würde ich mal so behaupten. Ne? Meine Eltern haben immer gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Das war ich dann im Nachhinein, beziehungsweise die ganz klassische Dorfkellnerin. Ich komme ursprünglich tiefster Niederrhein, also wirklich ganz, ganz westliche Ecke Deutschlands in der Nähe der niederländischen Grenze. Mhm. Und entweder man ist bei uns im Fußballverein oder im Kirchenchor oder Jugendorchester, aber es gibt halt immer eine junge Dame, die die Dorfkneipe mit dem Wirt schmeißt und das war ich in dem Falle.
Muss es geben.
Ja. Und das war ich, ja. Und früh eingestiegen mit 15, glaube ich. Ja. Erst die Küche gemacht, dann den Service gemacht und dann bin ich ganz klassisch in die Ausbildung gerutscht. Als Hotelfachfrau habe ich mich dazu entschieden, weil große weite Welt, man kann vielleicht noch was sehen. Schiff, Saisonarbeit, Skigebiete, was auch immer. Bin aber wirklich nicht großartig rausgekommen.
Wo bist du
gegangen? Hab mich wirklich immer auf den Service spezialisiert. Das war echt so mein Ding. Hosting, Getränke machen, Service machen. Das war echt, schlägt mein Herz für. Wer mich kennt, der weiß so, das ist so Hosting, das ist meins. Bin dann nach meiner Ausbildung im Drei-Sterne-Haus in Elton. Also bei uns ist nicht so viel zu kriegen und wusste eigentlich schon, ich will raus in die große, weite Welt. 4-Sterne-Häuser, 5-Sterne-Häuser. Die 5-Sterne-Häuser wollten mich nicht. Heute gehe ich da ein und aus, um zu trinken. aber tatsächlich, ja, dann hat es mich in 4-Sterne-Haus nach Ratingen, also nur, Olli, du kennst es
um
vielleicht.
Die Ecke.
Ja, um die Ecke von Düsseldorf, gehört aber mit zum Kreis Mettmann, weil sonst wäre Düsseldorf noch größer. da hat es mich hin verschlagen und dann habe ich meine erste Barchef-Position dann in Düsseldorf tatsächlich eingenommen. Mhm. Ganz klassisch 4,5 Jahre Hotellerie, dann nochmal eine Hoteleröffnung mitgemacht und danach ging es in die freie Gastro. Und da war für mich dann kurzzeitig ein Cut mit Anfang 30. Und dann bin ich in die Industrie gewechselt, auf die böse Seite.
Warum böse Seite?
Naja, man weiß ja immer so, wie das ist, ne? Wenn man Bartender ist und dann so eine Salesperson vorbeikommt, ja, und dir vielleicht den 58. Gin der Woche anpreisen möchte, finden das Barkeeper dann nicht immer ganz so cool.
Ja.
Und dementsprechend habe ich das Komplettportfolio damals bei der Mack und Schüle betreut, als es wirklich noch ganz, ganz klein war. Aber tatsächlich ist die Michters Distillery mit einer der längsten Brands, die bei Mack und Schüle im Portfolio ist. Gerade auch was ein Whisky-Brand angeht. Und so bin ich auch zum ersten Mal mit der Marke in Kontakt gekommen. Ich kannte es vorher nicht, obwohl ich in Düsseldorf in einem Restaurant gearbeitet habe mit Food Pairing, eher so amerikanisches Konzept. Mhm. Wir hatten einen Haufen Bourbons, einen Haufen Rice da, aber kein Michters.
Aber wo du sagst, dunkle Seite der Macht, das ist ja auch semantisch interessant, weil Restaurant, Rebellen und Industrie-Imperium, also passt eigentlich ganz gut zusammen.
Wir können nicht ohne einander, sagen wir es mal so, ja.
Sehr cool.
Aber tatsächlich ganz häufig, wenn dann halt noch einer schon leicht angeschickert um 11 Uhr reinkommt und meint, dir noch irgendwas andrehen zu müssen, ist immer... Wie man es nimmt, ne? Je nach Sympathiepunkten. Ja, und da war ich, glaube ich, immer vorne mit dabei, die heute sammelt, die Sympathiepunkte, ja. Möchte ich jetzt mal behaupten. Ich drehe mich mal konkret zur Bar über.
Ja, es kann ich glaube, ja, so ein Geben und Nehmen wahrscheinlich auch. Ne?
Richtig,
man muss
ja
halt wirklich die Person dann auf dem richtigen Fuß erwischen, wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit mitbringen.
Ich glaube, wenn man halt auch selber mal in der Gastronomie gearbeitet hat, hat man ein ganz anderes Feeling dafür, wie man mit den Leuten spricht, wie man ihnen gegenübertritt. Ich fühle mich schon manchmal schlecht, dass ich den Bartendern sagen muss, do your thing, also mach das, was du willst. Du musst dich nicht entschuldigen, dass du gerade keine 5 Minuten für mich Zeit hast. Ich bin gerade nur on the side, du machst deinen Job, bitte kümmere dich um die Gäste.
Ja.
Und dann kommst du wieder, wenn es soweit ist. Aber viele sind immer so, sorry, ich bin gleich wieder da. Und ich sage, ey, go ahead.
Ja, ganz entspannt, verstehe ich auch. Aber läuft das, normalerweise meldet man sich schon an oder spaziert man einfach in die Läden rein?
Als klassischer Sales-Repräsentant würde ich mal behaupten, Termin ist immer von Vorteil.
Ja.
Aber da ich ja eine Art Brand Ambassador, Markenbotschafter-Position bekleide, kann man nicht immer alle Termine machen.
Ja.
Schön ist es dann immer tagsüber, aber tatsächlich abends kriegst du halt auch keine Termine mehr im laufenden Business. Aber ich gehe halt trotzdem überall rein, sag überall Hallo und gönn mir den einen oder anderen Drink.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Beste, was passieren kann, dass du reinkommst und eigentlich so ein bisschen inkognito vielleicht sogar bist und dann einfach mal schaust, okay, wie ist der Vibe in der Bar, was haben die vielleicht auch in der Backbar schon stehen und so ein bisschen einfach mal dich inspirieren lässt, schaust und dann kannst du ja auch Informationen sammeln und vielleicht ganz anders ansetzen.
Es ist ja auch super schwer bei einer Bar, die meinetwegen erst um 19 Uhr aufmacht, da irgendwie eine Terminkoordination überhaupt hinzukriegen. Mails werden, glaube ich, nicht immer so viel beantwortet. Die Festnetznummer, die ist dann in der Regel abends nicht gehört, tagsüber sowieso nicht, weil keiner da ist. Von daher ist es gar nicht so einfach. Wir kriegen das ja auch mit. Wir haben ja hier in der Rorschachbar auch uns den Slot hier heute organisiert und da hat der Maurice zum Glück seine Mails gelesen, aber telefonisch habe ich den auch 3 Tage nicht erreicht, ne? Egal, wenn ich angerufen habe.
Wie lange Vorlauf hast du den Jungs denn gegeben? Und Mädels natürlich.
Also wir hatten gedanklich schon irgendwie ein paar Wochen, aber ich glaube, die Rorschachbar, die hatte so 4 Tage oder 3 Tage oder sowas.
Ja.
Aber das ist auch okay, wir sind ja eher mal spontan und wir kennen uns ja auch schon länger und das ist jetzt nicht so ein Kaltstart, wo man sagt, da muss man sich irgendwie 2 Wochen vorher ankündigen.
Ich glaube, wenn man halt wirklich eine klassische Bar ist, Speakeasy, da kommt man zum Trinken, da macht man großartig nicht eine Reservierung, es sei denn, man ist eine Personengruppe über 6, würde ich jetzt mal behaupten, was auf jeden Fall immer Sinn macht, liebe
Hörer.
Und
es gibt ja auch welche, die nehmen einfach keine Reservierung an, weil die sagen, macht keinen Sinn.
First come, first serve,
und
klassisch.
Du kannst dich Leute abweisen, wenn du leere Tische hast, auch das, ne? Dafür ist in der Bar ja auch, die Leute hocken da ja in der Regel nicht 8 Stunden oder 4 Stunden, ach sowieso nicht, aber nicht 3-4 Stunden wie beim Essen, sondern die sind dann 2 Stunden in der Bar, trinken 3 Drinks und dann gehen die wieder. Ne? Deswegen ist es auch schwierig, glaube ich, da Tische, große Tische vor allen Dingen irgendwie besetzt zu halten.
Bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, ich bin immer frei der Prämisse First Come, First Serve und im besten Falle konsumieren die Leute auch und halten sich nicht nur zwei, drei Stunden an einem Drink fest. Kann uns heute nicht passieren.
Kann uns nicht passieren. Wir haben ja, wir haben lustige Geschichte, wir haben ja den Jörg Meyer vor ein paar Folgen vom Le Lion, da war ich in Hamburg und habe den da besucht und haben wir eine Folge aufgenommen und der bewirtet dann die Gäste vor der Tür, damit die nicht gehen. Also der gibt eine Runde Champagner aus oder so einen Mini-Drink oder irgendwas. Der lässt sich was einfallen. Wenn er sieht, da stehen 10 Leute, dann sagt er irgendwie, hey komm, mixt mal hier irgendwie so einen Liter irgendwas an. Und dann geht er damit zu Pappbechern raus und das ist so ein Durchhaltedrink. Leute, noch 10 Minuten, Viertelstunde wahrscheinlich, dann könnt ihr rein. Und so lange, damit ihr nicht wegläuft, hier einen kleinen Drink zum Übergang.
Zur Überbrückung, und, ja. Und genau. Gewusst wie, finde ich sehr smart.
Und er sagt dann, teilweise ist dann draußen die Party cooler als drin. Es werden immer mehr Leute, weil die das sehen, es gibt Drinks for free. Dankeschön. So, wir haben jetzt hier unsere Drinks gerade gekriegt.
Achso, meiner zu meiner Linken.
So, was habt ihr so? Ein Glas, sagt mal.
Ich hab
Ladies first.
Bei mir, so wie man es kennt, glaube ich, weiß jeder, immer Manhattan. Aber da wir jetzt ja gerade in die wärmeren Monate starten, ist es bei mir normalerweise immer ein Horse's Neck oder ein Rye und Soda. Aber die Rorschach Bar gibt's her. Schön dunkel, schön cozy und deswegen geht's wieder auf Manhattan. Tatsächlich aber mit einem Bourbon, kein Rye Manhattan.
Wieso das? Schmeckt dir besser?
Persönlich ja, kommt aber immer drauf an, Verhältnis, Wermut, was für ein Wermut wird genutzt. Ich bin ein kleiner Nerd und ein bisschen picky, aber eigentlich soll ich ja die Bar immer entscheiden
lassen. Hast du vorher gefragt? Was für ein Wermut?
Nein, habe ich nicht.
Okay.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das ist, was ich mir vorstellen kann. Darf ich Markennamen nennen?
Ja, ne? Wir sind ich kann mir gut vorstellen, dass es ein... Wir dürfen alles.
Werbung. Tatsache, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein antiker Formula ist. Okay. Er wird wirklich am häufigsten genutzt in den Bars.
Okay. Ja, aber hier stehen so auf jeden Fall ein paar hinten drin. Ja, wir sind mal gespannt. Wir können ja später noch in den Nerd-Talk zu den...
Das können wir nachher nochmal klären, genau.
Ich habe einen Hanky Panky bestellt. Einfach, weil ich lange, lange keinen hatte und wir hatten es vorhin ganz kurz von dem und ich mag den einfach, auch wenn es ja draußen ist, jetzt heute ist irgendwie kühl draußen, passt eigentlich auch.
Ganz schön windig in Leipzig, ja. Ne? Also der Sonnengott hat es gut mit mir gemeint, ich bin einmal kurz mit Sonnenbrille durch die Gegend, aber irgendwie wurde es dann doch ein bisschen frischer.
Ja, ich bin heute auch, war heute den ganzen Tag mit dem Rad unterwegs und habe dann irgendwann geflucht, dass ich nur eine dünne Jacke anhab. Insofern freue ich mich da auf einen kleinen Hinky Pinky heute. Olli.
Okay, ich habe hier was von der Saisonkarte Frühling Sommer 2025, die ich das erste Mal gesehen habe. Und ich habe den Tutto. Keine Ahnung, also die Ingredienzien sind Kettle One Citron Pistazien Infusion, Zitrone Pistazien Infusion, Bergamottensirup, Zitronensaft, Oregano Essenz, Bitterorangen Bitters und dann aufgesprudelt mit Prosecco.
Eieieiei, könnte der auch mein Herr. Drink der sein, wenn kein Wodka drin wäre.
Der feine Herr.
Sehr gut, sieht auch schick
etwas
aus.
Etwas leichter in den Nachmittag.
Genau, aber Hauptsache Sprudel drin, ja, das kennen wir.
Genau, also mit Prosecco aufgespritzt.
Ja.
Ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt ein neues Cocktailbuch, das zeigt es mir bei Instagram gerade immer an, Bubbly heißt das. Das ist ein Cocktailbuch, nur... es geht nur um Cocktails, die fizzy sind.
Mhm.
Das ist ganz spannend. Also quasi komplett nur dem gewidmet, dass man irgendwie sprudelige Cocktails hat. Nicht irgendwie ganz.
Ich dachte, das ist mit Bubble Tea. Meine Kinder lieben Bubble Tea.
Hör auf damit.
Bin ich auch raus, tut mir leid. Nee.
Ich hab das
für
einmal
mich geht auch nur Cremant, Champagner, Winzer Sekt, sorry.
Ja.
Der Bubble Tea ist ja süßer Kram mit Gummibärchen. Das ist ja.
Für Kids ist das bestimmt ganz
das
toll.
Das ist mega toll.
Und für den Zahnarzt. Ja.
Der freut sich auch. Also erstmal zum Wohl.
Vielen Dank, dass ich hier
schön,
sein
dass du
darf.
Da warst. Ja?
Oh, ich habe das hier so kredenzt in so einer schönen Flöte. Das sieht richtig gut aus.
Mhm. Sehr erfrischend auf jeden Fall.
Ah, sehr gut.
Hat durch die Oregano-Essenz den leichten Geruch einer Pizza. Riech mal.
Das, was mich schon getriggert hat, war auf jeden Fall die Pistazie. Weil Pistazie, keine Ahnung, aufgrund von Dubai-Schokolade geht das ja gerade durch die Decke und jeder macht was mit Pistazie.
Ja, ich habe noch nie Dubai-Schokolade probiert.
Ich war vor zwei Jahren auf Sizilien und das ist ja auch die Insel der Pistazien und da ist auf nahezu jeder Pizza, wenn du es nicht abbestellst, eine Pistaziencreme nochmal unter der Tomatensauce.
Oh. Gut, dass also, ich gerade vom Essen komme, sonst würde ich Hunger kriegen.
Das ist tatsächlich, also das, die machen überall Pistaziencreme dran. Das ist so, weil die in jeder Ecke wächst das da. Und
geil.
So die Produktionsinsel für Pistazienkram. Creme kannst du überall kaufen. Das ist wie Nutella, haben die da Pistaziencreme schon vor der Dubai-Schokolade.
Aber macht Dinge. Natürlich auch Sinn, weil ja ganz viele Italien, ne, gerade die Mortadella, ne, natürlich auch immer mit Pistazie
die
drin.
Die Mortadella ist da übrigens sehr, sehr lecker.
Kann man
lecker.
Mit uns nicht vergleichen.
Nein, kann man nicht.
Der Olli sabbert schon ein bisschen.
Ja, jetzt hätte ich ja gern so einen großen
wir waren bei irgendeinem irgend so Fleischer und haben da so von so einer gefühlt Meter Durchmesser Pistazienwurst uns da was abslicen lassen. Und wir haben das dann gegessen mit so frischem Brot von irgendeinem so Bäcker, weißt du, da brauchst du keine, einfach nur dieses Ding da drauf und Wahnsinn.
Ein bisschen Olivenöl, ciao.
So leicht so drüber und das war sehr gut. Also, muss ich jetzt mal was trinken.
Gesagt, wir müssen weiter quatschen, der Olli muss erst mal was trinken, wir haben schon zwei Schlücke genommen.
Das stimmt, ich auch, aber ist auch wirklich lecker. Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, dass du dich auf amerikanischen Whisky spezialisiert hast und das schon noch in deiner Barzeit?
Jein. Man musste ja von jeder Spirituose immer so ein bisschen was wissen, ne? Damit okay. du halt wusstest, welchem Kunden kannst du gerade was anbieten, was ist sein Geschmack oder trifft am ehesten seinen Geschmack. Deswegen, man hatte halt immer so ein Halbwissen. Ne? Schnell abgetaktet, weil wir haben ja in der Bar nicht so viel Zeit. Ja. Wenn wir jetzt gleich anfangen, über Whisky zu quatschen, dann müssen wir gucken, dass das Aufnahmegerät hält. Das heißt, man wusste immer von allem etwas. Und als ich dann die Marke Mikdas kennengelernt habe, mit dem damaligen BA war ich viel unterwegs. Ich habe ein paar Jungs aus den USA, gerade John aus Kentucky, schon kennengelernt zu Messen. Der kam selber noch nach Frankfurt. Man hat sich unterhalten und es hat wirklich Knall auf Fall, habe ich mich in diesen Brand verliebt. Das heißt, meine anderen Zahlen, Entschuldigung, Mack und Schüle, waren halt eher so bei Zero. Und bei Mikdas habe ich mein Jahresziel halt innerhalb der ersten zwei Monate erreicht, weil ich da echt für gebrannt habe. Das war so großartig, es hat Spaß gemacht. Und mein Job ist relativ einfach, weil das Grundprodukt halt einfach stimmt.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also, da stimmt ja einfach alles oder vieles. Bei Mikdas. Ich finde die Auswahl cool, die es einfach schon von Haus aus gibt. Geiles Design.
Lass uns mal über die Auswahl mal sprechen. Also wir müssen ja irgendwann mal auch ein bisschen reinsteppen. So. Ihr habt standardmäßig, glaube ich, vier Whiskys, ne? Ist das richtig?
Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Yes.
Also nicht wirklich Hausaufgaben gemacht, aber ich, also jetzt muss ich überlegen. American Blended.
Unblended,
sorry. Mhm, unblended.
Kein Problem.
Sour Mash.
Richtig.
Rye.
Mhm.
Bourbon.
Genau,
die vier, okay.
Das ist unsere US One Core Range, genau. Die ist das ganze Jahr verfügbar und die bilden eigentlich immer die Basis für unsere Upper Mark, sei es Toasted Finish, Fassstärken oder sogar Age Statements, das heißt 10 Jahre aufwärts.
Und diese von diesen vier, die ersten beiden, die ich genannt habe, das sind quasi ja eure Signature, die eigentlich nur ihr habt, Whiskys, richtig? Kann man das so sagen? Oder die irgendwie von euch kommen zumindest so? Die man vorher nicht so wahrgenommen hat als eine werthaltige Marke.
Ja, absolute Sidekicks, weil wir sind immer noch die streng kontrollierteste Spirituose der Welt und im besten Falle weiß jeder, was einen Rye und einen Bourbon ausmacht und dementsprechend bleibt man halt auch häufig dabei.
Ja.
Das heißt, es steht auf der Flasche, klipp und klar, was es ist und dann kaufst du es. Und bei den anderen beiden Produkten, bei dem Sour Mash und dem Unblended American Whiskey, ist halt ein bisschen mehr Erklärung Bedarf, obwohl es eigentlich relativ simpel ist. Klingt komisch, ist aber so, aber wir halten uns immer nur nicht an genau eine Verantwortung. Kurzen Faden verloren. An eine Verordnung.
Ja.
Und mit das macht es eigentlich Produkten. Schon aus, genau.
Jetzt nur mit den beiden,
richtig,
okay.
Ja.
Ja. Die wäre da.
Tatsächlich, beim Sour Mash ist es so, weder Bourbon noch Rye dürfen wir so nicht, weil wir hier die Mashbill verändern.
Also das reicht nicht für den Bourbon, weil ihr nur 50% habt, ne?
Weniger.
Oder okay, sogar weniger.
Genau. Und beim Rye ist es halt dementsprechend auch weniger. Quetscht mich heute nicht aus. Ihr könnt mir so viele Manhattans reinschütten, wie es nur geht, aber die Mashbill wird nicht verraten.
Ich habe es irgendwo mal gelesen, also ist unter 51, sozusagen sowohl beim Mais als auch beim
Roggen.
Beim Roggen,
genau. Korrekt.
Und der Rest ist gemälzte Gerste oder
richtig.
So. Ne?
Genau. Ja. Hast du sicherlich mal gesehen, habe ich auch schon gelesen. Tatsächlich online war die komplette Aufsplittung. Das war aber tatsächlich vom Whisky-Konnoisseur Michael Jackson und der damaligen Michter's Distillery, die noch ansässig war in Shepherdstown, Pennsylvania. Die waren bekannt für ihren Sour Mash Whisky und wir haben das Ganze halt wieder auferleben lassen, aber mit einer neuen Rezeptur. Dementsprechend war das noch eine alte Rezeptur. Wer sich für amerikanischen Whisky interessiert, gerade Shoutout, Thomas Dominic, The Bourbon Book. Er hat tatsächlich auch ein paar Seiten über uns geschrieben. Da steht's auch drin.
Weißt du, warum ich grinse?
Weil du das gelesen hast.
Wir haben ihn mal in einer Folge gehabt, als das Buch rausgekommen ist. Mhm. Und wir haben, ich weiß nicht, ob in der Folge oder nur am Rande, auch über Michter's gesprochen.
Ja.
Weil wir haben vorher natürlich beide das Buch gelesen. Und ich habe es mir jetzt nochmal aus dem Regal gekramt und habe das Michter's, die 10 oder 11 oder 12 Seiten Michter's nochmal gelesen. Und da ist aber, ich habe es nicht, kriege es jetzt nicht mehr so ganz zusammen, ich habe es irgendwie vor ein, zwei Wochen mal gelesen. Aber auf jeden Fall, weil du sagst, Thomas Dominic, der hat sich da ja schon mit dem historischen Werdegang beschäftigt und hat auch eigentlich gesagt, was ihr geschafft habt bei dieser ganzen, wie sagt man das?
Transformation,
ja. Ne? Von Pennsylvania nach Kentucky und von diesen Brands, die es da gab, Shenley und Bomberger.
Shanks und Bombergers,
genau. In diesem ganzen Bereich habt ihr trotzdem diese Idee von diesem kein Bourbon, kein Rye so rübergezogen und habt das unabhängig davon, ob die Bill stimmt, die Mashbill noch wie früher, habt ihr trotzdem die Idee behalten und das sozusagen zu einer wichtigen Säule eures Seins gemacht.
Richtig.
Hat er schön geschrieben. Also ja. Der hat eine tolle Schreibe auch, wenn auch ein bisschen kritisch mit den ganzen Themen, so wie er das beschreibt, aber fand ich gut.
Hat er tatsächlich sehr, sehr cool geschrieben. War mir auch nicht bewusst, weil darüber wird offiziell natürlich in der Company bei uns nicht gesprochen, wie das damals gelaufen ist. Ja. Ne? Aber wer irgendwann erfolgreich wird, dann kommen natürlich alte Sachen wieder auf und da möchte man ein Stück vom Kuchen mit abhaben, ne?
Also
jetzt teasern wir hier gerade, kauft euch das Buch, wir erzählen nicht mehr.
Nein, also das kann ich sowieso sagen. Wer sich mit amerikanischem Whisky beschäftigen will, dem sei das Buch wirklich ans Herz gelegt. Das ist in deutscher Sprache. Es ist sehr dick, sehr umfangreich, umfasst ist wirklich, würde ich sagen, immer noch State of the Art, umfasst alle wichtigen Themen, viel History, viel Herkunft, viel Warum ist was, alle wichtigen Brands sind irgendwie drin, kommen vor. Und deswegen, das ist sehr empfehlenswert. Kostet, glaube ich, so 40 Euro oder sowas. Ist eine dicke Sparte gebunden. No-brainer.
Ja. Wunderschönes Buch.
Wollte ich gerade sagen, ja. Schön illustriert.
Ah, ja. Ist wirklich auch allein, wie du es von außen anfasst, das ist wertig.
Tim fasst immer die Bücher gerne an.
Ist wirklich so. Ja, das ist
Haptik,
ja das.
Haptik, das hast du ja total gehört. Verloren in der heutigen Zeit.
Und das macht euch ja auch aus. Die Haptik von den Flaschen ist ja auch einfach geil. Tatsächlich, die fetten Korken und die Flaschen sind schwer und sehen schön aus. Das sieht ja auch nach was aus im Regal.
Gebe ich gerne so weiter.
Ja, ist wirklich so. Und so ist ja bei dem Buch. Ich finde, bei Büchern ist ganz oft, manchmal sehe ich einfach nur ein Buch, das mir gefällt, dann blätter ich mal rein, ob es interessant ist oder nicht. Das ist auch, also vor allen Dingen bei solchen Büchern um Spirituosen, um Essen und so weiter und so fort oder um meinen Garten gibt es auch irgendwie schöne Bücher manchmal und das zählt auf jeden Fall mit rein. Ja,
bin ich absolut bei dir, Tim. Es ist, man muss was anfassen. Wie gesagt, man sitzt eigentlich den ganzen Tag nur am Tablet oder am Telefon. Ich finde es auch schön, wenn man mal wieder Seiten hat, die man umblättert, wo man vielleicht sogar nochmal den Finger anleckt und dann einmal kurz die Seite umschlägt.
Da kriege ich einen Haue für.
Fürs Finger anlecken?
Ich darf zu Hause nichts anlecken.
Ach so, ich dachte, du. Ja, kann ja auch sein, dass deine Frau da sitzt und liest und du leckst mir ihre Finger an.
Ja, aber wenn ich eine Zeitung habe und ich benetze meinen Finger, dann kriege ich Haue.
Echt?
Naja.
Wieso? Weil's opa-mäßig ist.
Weil ich eine strenge Frau habe und weil die nicht wollen, dass man die Zeitung voll suddelt.
Naja, okay, du sollst jetzt nicht auch.
Wie viel Spucke?
Ja, sehr lecker, vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gut, danke.
Wie viel Spucke machst du denn auf den Finger, frage ich mich gerade.
Ja, habe ich auch gedacht jetzt. Ne?
Weißt du, alter Mann da.
Dass die Tinte verläuft.
Da ist das nicht so einfach. Dann klebt du die ganze Zeitung zusammen nachher.
Ja, wenn es natürlich noch jemand anders lesen möchte, ne?
Alles gut.
Also nicht bei Bibliotheksbüchern machen, bitte. Dankeschön.
Aber mit der Haptik kann ich prinzipiell verstehen. Ich mag ja Drucke, also Hochdruck und sowas. Und da hat man ja auch ein Gefühl für Farbe auf dem Druck und sowas. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen.
Tolles Buch.
Ja, tolles Buch.
Wirklich so. Und ich glaube, hat er nicht noch an irgendeinem anderen Buch gearbeitet?
Er hatte uns gesagt, er arbeitet an einem Cognac-Buch, aber hab noch nichts gehört.
Dauert
noch. vor 2 Wochen wieder daran gedacht, als ich es in der Hand hatte, in Vorbereitung auf heute. Ja. Hätte ich jetzt gestern lesen sollen und nicht vor 2 Wochen, weil ich habe schon wieder alles vergessen. Aber auf jeden Fall ist mir da wieder eingefallen, dass er gesagt hat, er will was über Cognac machen. Weil wir hatten auch gesagt, über Cognac gibt es eigentlich kein gutes deutsches Buch. Ne? Also die Cognac-Bücher sind alle ein bisschen lame. Steht wenig drin.
Ja.
Ist entweder nur so über irgendwelche Brands und oder nur über Frankreich oder weiß der Geil, Produktion.
Dürfen wir gespannt sein.
Ja, vielleicht macht er ja was.
Ist sicherlich auch ein Haufen Arbeit, weil er ja wirklich immer sehr authentisch und wirklich sehr nah am Produzenten halt auch dementsprechend schreibt, ohne jetzt jemandem was in den Mund zu legen oder jemandem besonders viel Zucker in den... Ja. In den darf man bei euch eigentlich fluchen?
Alles. Wir sind mit. Ich mache dann immer.
Unzensiert.
Wenn ich das hochlade, kann ich anklicken, ob denn explizite Sprache vorhanden ist oder nicht. Und dann klicke ich das an und dann steht das dann auch bei Spotify mit da.
Oh.
Das ist relativ easy, wenn ich das weiß. Obwohl, selbst wenn nicht.
Das A-Wort wurde von Tim gesagt, nicht von mir.
Ja.
Das H-Wort oder das A-Wort?
Das A-Wort.
Ach so.
Das A-Wort. Nein, alles gut. Hey, wir sind ein Whisky-Podcast.
Da darf's auch mal ein bisschen, wir sind tatsächlich noch beim ersten Drink, kann man gar nicht glauben.
Da darfst du gerne ein bisschen rough man zugehen. Das ist, glaube ich, kein Problem.
Du darfst mal rough zugehen hier bei uns.
Aber zurück zu Michtas.
Achso, da war ja was.
Ich habe das immer Michtas ausgesprochen. Aber es ist eher, die amerikanische Aussprache ist natürlich, die können ja kein CH, die sagen, also kein CH. Von daher muss es ja Michtas sein. Ne?
Tatsächlich, kleine Eselsbrücke. Die Söhne des damaligen Besitzers, der den Namen kreiert hat, sind Michael und Peter.
Mhm.
Dann müsste es ja rein theoretisch Mike das heißen.
Ja. Ja,
wenn wir jetzt einmal so kurz überlegen. Aber die Kurzform von Michael war damals Mick und nicht Mike, wie wir es heutzutage
nennen. Ja.
Ganz klassisch Mick Jagger.
Ja.
Mick Jagger ist ein Michael. Ja.
Ah, easy. Michael und Peter.
Tada!
Tada!
Ich hatte irgendwo sowas mal mit dem Namen gehört, wo der hergelehrt, aber ich habe das nicht auf die Söhne.
Aber
das ging
wir
nicht um die
hören
Söhne
mittlerweile
damals
auf alles. Also schön, dass du zumindest mich das sagst. Manche setzen das T auch noch vor's CH. Keine Ahnung, wie das zustande kommt.
Ja, weil Mitch kennt man.
Ja.
Den Namen Mitch.
Den Namen Mitch.
Mitch Buchanan, ja.
Mitch das?
Ja.
Ja.
Ja, das ist so ein bisschen, ich finde, das ist so wie bei Bruchladi oder so, da selbst auf der Insel sprechen das Leute, du triffst 3 Leute, die haben 5 verschiedene Aussprachen für die Distillerie, die da wohnen. Und deswegen muss man da entspannt, finde ich, mit umgehen. Wenn Leute das anders aussprechen, das irgendwie nicht können, finde ich nicht schlimm. Aber die Leute, die immer mit dem Zeigefinger, das wird anders ausgesprochen, finde ich ein bisschen anstrengend.
Wir sind da echt ultra entspannt. Das beste Video, was wir, glaube ich, je gepostet haben, kennt ihr noch die Ting Tings? Ihr macht ja auch manchmal ein bisschen was mit Musik.
Ja.
Ne? Die Ting Tings, That's Not My Name.
Ja.
War großartig. Sollten wir eigentlich nochmal in den Reel verpacken, war echt schön.
Wir können den Song gleich mit auf die Playlist packen, weil das ist ein sehr, sehr guter
Tim
Song.
Tim, pack ihn auf die Playlist.
Das mache ich jetzt mal.
Notiz gemacht.
Ja, Tim macht das immer direkt gleich.
Okay. Sonst vergesse ich das. Stimmt, das war ein gutes
That's
Lied.
Not
auch.
My name.
Ja.
That's not my name.
Die Ting Tings.
Großartig.
Und als ihr angefangen habt, also vielleicht nochmal zum so ein bisschen reingehen auf diese 4 Core-Range-Dinger, war das sozusagen der Gedanke, wir retten diese beiden rüber aus der Vergangenheit, die schon gemacht wurden in der alten, also in der Historie, in der Legacy, und wir brauchen aber natürlich irgendwie einen Bourbon und wir brauchen einen Rye. Ist das so die Idee?
Tatsächlich war zuerst Michtas Distillery da. Das heißt, Trademark gekauft, kostet in den USA immer das Gleiche. Lasst mich nicht lügen. Ich glaube, Thomas hat auch drüber geschrieben. 249 US-Dollar. Dann hast du ein eingetragenes Warenzeichen. Denn die damaligen Besitzer haben einfach alles zurückgelassen.
Die haben das Land irgendwie fluchtartig verlassen.
Genau, man kann sich das auch noch so ein bisschen vorstellen. Genau, Überproduktion hat stattgefunden. Keiner hat mehr noch irgendwie einen Cent eingenommen. Wir saßen auf unseren eigenen Bourbons und Rice, egal welche Distillerie es gewesen ist. Das Gebäude konnte man sich so ein bisschen vorstellen heutzutage, wenn wir in Deutschland an so einem Bahnhofsgebäude vorbeifahren, so eingeschlagene Fenster, ganz einfaches Industriegebäude, und da stand wirklich noch alles drin, die alten Stills, die alten Fermentoren, und wir haben uns tatsächlich erst Michtas schützen lassen, das war vorher kein eingetragenes Warenzeichen, und jetzt ist es dank uns ein Trademark. Das heißt, es darf nicht weiter genutzt werden, wenn man jetzt auf die Idee kommt, sich selber eine Cap zu drucken oder ein T-Shirt oder so. Könnte schon mal unangenehm werden, wenn das jemand von den Anwälten halt irgendwie Spitzgericht, aber offiziell eingetragenes TM-Trademark.
Ja, aber ist ja auch wichtig, einfach ihr steckt da Haufen Kohle rein. Du arbeitest den ganzen Tag dafür, dass die Marke bekannt wird. Und das ist ja einfach ein Asset, den du hast. Und wenn dann irgendwelche dahergelaufenen Dullis kommen und das verwenden, das ist schon doof. Das hatte ich heute übrigens im Unterricht mit meinen Schülern. Sehr gut.
Ah, okay.
Werde ich dann zum Lernen meinem Podcast empfehlen.
Also Tim, wenn du in Dubai bist und auf dem Markt dann die Mictors Cappy siehst, dann mach Foto und schick das auf jeden Fall
das
an die Sandra.
Das wird nie passieren.
Wieso?
Weil ich niemals nach Dubai. Das könnte, nichts läge mir ferner. Höchstens mal so als Zwischenstopp.
Also Türkei läge mir ferner.
Aber nee, tatsächlich.
Habe ich eine Zeit lang auch immer gesagt und gedacht, aber mittlerweile, gerade wir jetzt als professionelle Trinker und vielleicht auch die Zuhörer als professionelle Trinker, die haben mittlerweile echt einiges zu bieten, ne?
Ich habe gesehen,
dass unsere Zuhörer sind alle Profis am Glas.
Also Istanbul, gerade was die Bars angeht, richtig am Kommen. Aber Dubai haben wir jetzt für uns als Markt auch jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren erschlossen. Ja. Halt auch krass.
Das glaube ich, weil da ist ja viel los und da ist viel Geld. Von daher kann man das auch hier
viele internationale
das Paradiso
Leute,
aus
und die müssen
aus
die Barcelona trinken. Da ist ja Barszene ist alles. Gibt ja da quasi außer Flughäfen keine Möglichkeit, Sprit zu kaufen.
Ja. Und hier die Paradiso Bar aus Barcelona, die haben jetzt auch eine Zweigstelle in Dubai aufgemacht, habe ich gesehen.
Okay, habe ich es mir noch gar nicht zu Ohren gekommen. Weißt du mehr als ich?
Wow. Instagram.
Instagram.
Ich habe dann nur die Fotos gesehen und Videos und so weiter. Ja, von daher auch spannend. Ja, ich glaube, da geht schon was, aber das wäre jetzt keine Urlaubsdestination, die ich mir deswegen raussuchen würde, meine ich. Also ich kann das schon verstehen, dass da finanziell und auch businessmäßig ordentlich was geht.
Ich war ja letztes Jahr Ostern da für eine Woche, das hat mich schon, die ganze Familie, wir waren schon beeindruckt und geflasht und war schon eine tolle Woche.
Ich bin aber eher so der Naturmensch und da ist nicht so viel für mich.
Ja, Nature hast du ein bisschen Wüste und ein bisschen Wasser. Ne? Das ist so Natur. Roter Wüstensand und ein bisschen Strand.
Meine Rede.
Das waren die zwei Naturen am Tag.
Ja, wie gesagt, von daher kann ich damit nicht so viel anfangen. Aber zurück zu Mictors.
Wir
schweifen.
Das ist so gesellig, dass ich auch gerade so, was machen wir hier eigentlich? Ach so, deswegen bin ich hier.
Ja, ich hole euch zurück gerne.
Okay,
das
cool.
Da bin ich gerne dafür da.
Tatsächlich
die Marke erstmal schützen lassen.
Richtig, genau. Marke schützen lassen. Und da Überproduktion halt ja immer noch ein Ding war und wir keine eigene Distillerie hatten, wir hatten bis dato noch kein Team. Natürlich haben wir uns erstmal entschieden, wir siedeln um nach Kentucky.
Wann war das?
In den 1990ern.
Okay.
Kentucky fragen sich auch viele erstmal so Großindustrie. Natürlich fantastisches Wetter, ne? Gerade was die Temperaturen in den Warehäusern angeht, aber tatsächlich auch Seewege. Das heißt, um den ganzen Bums halt auch irgendwie aus dem eigenen Land zu schaffen, ne? Oder innerhalb der USA zu vertreiben, dementsprechend Seewege. Da war Kentucky auch für bekannt und natürlich das Limestone Water. Das heißt, wir haben halt auch gesagt, wir siedeln um nach Kentucky. Seit 2015 läuft dort unsere Destillerie. Leider nicht mehr zugänglich für die Öffentlichkeit. Dank Covid. Komisch, dass das auch mal einer sagt. Dank Covid arbeiten wir also seit 2021 im Dreischichtsystem. Wir haben niemanden entlassen bei uns, denn durch unsere Zweitstelle, die Fort Nelson Distillery, haben wir das komplette Team, was in der Bar gearbeitet hat und dort in der Produktion, weil dort konntest du Tickets kaufen, Touren buchen, also ein ganz klassisches Visitor Center. Die haben wir dann mit rübergezogen in die Distillerie. Die haben dann schön bei uns mitgemacht und dann haben wir festgestellt, ach guck mal, wie viel wir schaffen können in 7 Tage die Woche.
Okay.
Ja. Und das heißt, Fort Nelson, genau, immer noch öffentlich für die zugänglich für die Öffentlichkeit, mit Ticket, aber man kann auch einfach so in den Giftshop, man kann einfach in die Bar, Reservierung wird empfohlen, weil wir immer voll sind. Aber tatsächlich die Shively Distillery, Shively einfach nur, weil es ein Distrikt ist in Louisville, einfach nur so 15 Minuten raus vom Bourbon Trail, easy peasy. Das ist halt ein Fabrikgebäude, ne? Altes General Motors Gebäude, das haben wir umfunktioniert und dort produzieren wir seit 2015. Das heißt, wir haben, um wieder zurückzukommen, zu Beginn Kentucky Straight Rice, Kentucky Straight Bourbons gekauft, weil Stoff war ja da. nach irgendwas mussten wir orientieren, was wir machen wollen. Weil ja. Wir haben zwar dieses Trademark gekauft, aber wir konnten ja nicht sagen, wir machen genau das gleiche Produkt wie damals.
Ja.
Aufgrund von Technologien, aufgrund wie Getreide heutzutage wächst. Ne?
Ja.
Kann man das natürlich nicht eins zu eins nachbilden, aber wir haben tatsächlich damals Fässer gepickt, die halt wirklich so nach Prohibition oder 60er, 70er dementsprechend sind. Und wenn wir ein bisschen Patte haben, wollten wir diese Whiskys gerne nachbilden. Das heißt, wir sind halt eher so Nach-Prohibitions-Whiskys und gar nicht diese High-Rye-Produzenten, die gerade aktuell seit ein paar Jahren sehr, sehr beliebt sind.
Ja.
Das heißt, so 90% Rye-Whisky aufwärts.
Verstehe. Okay, ich muss gerade kurz über.
Entschuldigung, ich mach das ganz häufig, deswegen stoppt mich gerne, wenn es zu viel ist.
Alles gut. Ihr habt gekauft am Markt. Und wenn ich das nur richtig in Erinnerung habe, dann ist es ja so, es hat sich auch eine Option ergeben, euch quasi Distilleriezeiten zu kaufen.
Richtig.
Das heißt, es war der zweite Step, nachdem ihr euch Fässer gekauft habt, dann war noch ein bisschen mehr Luft in den Distillerien. Dann konntet ihr hingehen und sagen, das ist unser Mashbill, könnt ihr das für uns machen die nächsten 5 Tage, 10 Tage, wie auch immer?
Natürlich ein bisschen länger.
Ich sag's einfach nur so. Ja. Ne? Also war jetzt nur einfach ein Zeitraum gesagt, aber da konntet ihr quasi für euch im Auftrag nach eurer Mashbill das erstellen lassen, was ihr vorher einfach nur gepickt habt mit dem Glauben, das wird was Gutes so. Und dann konntet ihr quasi eure Mashbill dort als
unsere
Auftrag
Mashbill, erstellen lassen. Unsere Hefen, genau. Das heißt, das Grundrezept, das Grundkonstrukt von Mick, das stand schon. Und dann haben wir es erstmal für uns produzieren lassen, das heißt Phase 2 Whiskys. Und wenn wir jetzt gerade wieder zurück auf die US Ones kommen, die sind größtenteils tatsächlich dann eben Phase 3 Whisky, wirklich aus unseren eigenen 4 Wänden.
Okay, das heißt ab
2015 haben wir gestartet. Unsere US One Core Range liegt so zwischen 5 bis 8 Jahre. Im Durchschnitt 6 bis 7, ja.
Okay, ist ja schon ein ordentliches Alter.
Das heißt, dementsprechend passt das schon. Wenn wir jetzt wirklich über zugekauftes Zeug sprechen, das findest du tatsächlich wirklich nur noch ab und an mal in einem 25-Jährigen oder in einem Celebration.
Das heißt, da ist noch ein bisschen was da irgendwo, das wird dann ab und zu mal mit verwendet.
Viel ist es, glaube ich, nicht mehr.
Ja.
Ne?
Ja. Und das ist aber spannend, das war ja dann quasi eher dann auch wie eine Kuckucksdistillerie, die sich ab und zu mal da und dort was hat produzieren lassen. Habt ihr da auch eure Leute hingeschickt zum Produzieren oder war das wirklich dann so eine Auftragsproduktion am Anfang?
Wird offiziell nicht drüber gesprochen. Ich habe auch das ein oder andere gehört, wo produziert wurde. Kann ich aber nicht bestätigen, deswegen droppe ich das hier auch nicht.
Okay.
Aber tatsächlich haben wir damals für uns unseren Master-Distiller, der natürlich noch nicht selbst destilliert hat, namens Willie Pratt, der hat sein ganzes Leben bei der Beam Distillery verbracht und ist dann dort ins Retirement gegangen, in die Rente und dann haben wir ihn für uns nochmal gewinnen können, wo er dann nochmal ein paar Jahre mit uns gearbeitet hat und der hat unter anderem auch die Fässer gepickt und dementsprechend die Rezepturen geschrieben, wie das alles aussehen soll.
Ja. Tim, glaubst du, wenn wir in der Rente sind, kommt jemand zu uns und fragt uns, ob wir Lust haben, Fässer zu picken für irgendwen?
Ja. Wir haben ja dann Zeit.
Können es dann irgendwas. Also Sandra, falls ihr jemanden sucht, der Fässer pickt.
Weiß ich Bescheid,
bei mir nicht mehr so lang. Dann. Ich sag dir Bescheid, wenn ich soweit bin.
Ihr als Whisky-Podcaster, seid ihr denn auch häufig unterwegs in Distillerien? Also nehmt ihr mal Fassproben? Dürft ihr mal was probieren, wenn ihr irgendwo unterwegs seid?
Olli kann da mehr drüber reden, weil meistens spielt sich das ja in Deutschland ab.
Nee, also ich bin so ein bisschen in dieser ganzen... warte mal. Dankeschön. Ich habe mir noch ein... kann ich noch ein frisches Glas bekommen? Super, danke.
Das ist aber pingelig. Ich trinke aus der Flasche.
Tja.
Also ich trinke aus der Flasche. Ich finde, hell ist aus dem Glas allerdings besser. Ich habe einen Bayreuther Hell hier.
Und ein halber Liter.
Ich mag bei Biergläsern das nicht so, wenn die so immer wieder aufgefüllt. Die werden so klebrig. Ich finde Biergläser einmal benutzen, ausspülen, das finde ich besser. Aber das ist vielleicht, da bin ich vielleicht ein bisschen picky, sorry. Pingelig, sagt sie.
Ja.
Dankeschön. Wir haben einen strengen Gast heute hier mit mir. Die ist streng mit mir, ich merke das schon.
Fassproben ziehen oder so, das war mir noch nicht vergönnt.
Nein, also ich bin mit der in dieser
Bubble.
YouTuber-Bubble vom Jason Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, kennst du bestimmt.
Natürlich, den Herrn Stover, ja klar.
So, und der hat ja vor, boah, 5 Jahren, weiß gar nicht, keine Ahnung, nach Corona, vor Corona, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Der hat auf jeden Fall so eine Community ins Leben gerufen von Content Creatorn. Mhm. Und die werden einmal oder zweimal im Jahr irgend so eine Destillerie eingeladen. Und dann bist du da halt in dieser Bubble 1-2 Tage und beschäftigst dich mit der Destillerie. Wir waren bei Stork, wir waren bei in Emsteck, bei Lübberusen, wir waren bei, ach, ich weiß gar nicht, wo wir überall waren. Ist doch egal, auf jeden Fall, du bist dann da vor Ort und Ox zum Beispiel oder sowas in irgendwo in Baden-Württemberg. Und da ist man dann halt sozusagen mit diesen Leuten, die sich da relativ gut mit auskennen. Und dann ist man natürlich im Fasslager, probiert, macht irgendwie trara. Und das meinte der Tim, wenn er sagt, hier mit Fasslager probieren. Der Tim allerdings, der ist ein bisschen, der reist mehr als ich, der war schon ein paar Mal in Schottland, was ich noch nicht war. Und ist da verdrahteter als ich. Ich war mal in Irland, aber in Schottland war ich noch nicht.
Aber ich mag da auch nicht irgendwie sagen, hallo hier, ich bin der Whisky-Podcaster und platz da irgendwie rein oder so. Ich gehe da halt ganz normal.
Ich schreibe dir vorher eine Mail und sage, ich bin der Whisky-Podcaster.
Ich gehe da ganz normal inkognito hin irgendwie. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine Einladung. Das kommt so ein bisschen jetzt. Ja. Und ich erinnere mich aber, einmal durften wir für Thü-Whisky in so einem Panel mitsitzen, wo wir dann tatsächlich eine Abfüllung mit aussuchen durften.
Ah ja, Thü-Whisky, genau. Thü, also ist so eine dänische Destillerie. Mhm. Thü ist Nordwesten Dänemarks, so ein Nationalpark. Thü-Nationalpark. Und ich bin da großer Fan, hab die mal für 2017, da hatten die noch, da gab es nur für Dänemark Produktion. Und ich war der erste deutsche Kunde, also der erste nicht-dänische Kunde quasi dort. Ach, und hab mir so einen Fassanteil geholt und so. Und mittlerweile sind die hier auch so aktiv und machen viel und so. Und da haben wir so ein bisschen über die Jahre, wir haben die auch mal im Podcast gehabt und so. Und,
Witzig, habe ich noch gar nicht gehört. Also dänisch fällt mir jetzt gerade halt auch nur,
was ist Stauning.
Jetzt eigentlich Stauning ein.
Moosgaard, Stauning, gibt's 5, 6.
Tür macht gerade ganz schön Alarm auf dem deutschen Markt. Also die.
Wie schreibt man das denn?
Also THY.
Hast du bestimmt schon mal gesehen, vielleicht auch auf Messen oder so.
Ist halt so, das ist eine wollen wir gar nicht so lange drüber reden. Unsere Hörer haben das schon tausendmal
gesagt. Aber würde ich gerade sagen, aber verrückt, weil ich bestelle grundsätzlich auch nie was, was ich nicht aussprechen kann. Und da würde ich direkt Thai sagen.
Hi.
So, ja, aber wenn du mit denen redest.
Nur Motü.
Und wenn du weißt du, ich war da halt im Urlaub und habe in so einem Durchhalteblättchen im Touristeninformationszentrum gesehen, da gibt es ein Whisky-Tasting. Und meine Frau hat das gesehen. Die blättert dann mal so durch, guckt, wo kann man mit den Kindern hingehen. So, ne?
Was haben wir für einen Papa? Ja.
So, und dann war der Bauernhof für die Kids und dann haben die mich da beim Tasting abgeworfen und mich abends wieder abgeholt.
Das ist doch schön. Das nenne ich mal einen Familienurlaub.
Und ich habe mit ihm gestreichelt und ich war da auf dem Feld und das war, also ich war
im Himmel.
Im Himmel. Und das ist jetzt aber auch wichtig, wenn ich jetzt an Kentucky denke. Du hast vorhin gesagt, den Bourbon Trail. Ist das sowas wie so eine Space-Side-Tour, wie man sich das vorstellt? Ich glaube, unsere Hörer, die waren oft in Schottland, die kennen da viele Touren und sicher doch auch so eine Space-Side-Trail oder andere Touren auf Isla oder sowas. Was ist der Bourbon Trail genau?
Ist natürlich viel weitläufiger, sagen wir es mal so. Wenn wir uns schon alleine mal irgendwie Kentucky auf die Map rufen, ist es nicht ganz so groß wie Schottland, würde ich mal behaupten, aber es kommt dem halt schon sehr, sehr nah.
Ja.
Und tatsächlich findet dieser Trail auch in Louisville statt, also nicht weit von uns, von unserem Visitor Center der Fort Nelson, ist auch wirklich das offizielle Büro, wo du dir Tickets kaufen kannst, dann wirst du geschuttelt, also du fährst rüber bis nach Bardstown. Und dann kannst du halt auch eine komplette Tour machen oder dir die halt selber zurechtlegen, wie du es möchtest. Ich war bisher nur einmal in den USA, Schande auf mein Haupt. Habe unsere Distillerie auch bisher nur einmal gesehen, frisch als ich angefangen habe 2019. Habe die Tour natürlich nicht mitgemacht, weil ich war hart durchgetaktet. 5 Tage USA, war sportlich. Aber tatsächlich ist das offizielle Büro nicht weit weg von uns, vielleicht ein Block und wir sind, glaube ich, auf Start Nummer 2 und dann kann man verschiedene Distillerien besuchen, wenn man sich ein Ticket kauft da.
Okay, also ähnlich, glaube ich, dann wie der
Space-Hack. Ich war selber noch nie in Schottland, also.
Ja. Also Schande auf mein Haupt, ich war 10 Mal in den USA und ich habe noch keine amerikanische Distillerie gesehen.
Verrückt.
Ich habe da mal gelebt, ich auch nicht.
Ich bin da immer
jetzt,
nur,
jetzt
war immer
sind
nur
wir
beruflich.
Ja, hier, ne? Hinterher, mein Kontakt wird später noch beim Podcast rumgereicht. Eingeblendet.
Ja, ja, ja. Nee, ich finde USA sowieso gerade spannend.
Ich wusste, dass es kommt.
Das muss ja kommen.
Jetzt muss ich
also
einen großen Schluck Manhattan nehmen.
Gerade ist es eher schwierig als spannend.
Ja, wie geht's euch damit? Wie geht's dir damit?
Ich hatte eine Zeit lang echt richtig Bauchschmerzen. Man wusste, dass was kommt. Sobald das Amt betreten wurde, war eigentlich klar, weil wir haben den Spaß ja schon vor 4 Jahren einmal gehabt, ja, mit 25% Strafzöllen, die Distillerien größtenteils auch alle selber getragen haben.
Ja.
Für uns hat sich nichts geändert im Preis hier in Deutschland, genau.
Genau, weil wir das alles noch selber geschluckt
es
haben,
gab
jede
Marken,
einzelne
die kamen
Distillerie.
Nicht mehr, die kamen nicht mehr hier rüber, richtig, die waren dann weg. Aber die Großen, die rüberkamen, da hat sich im Preis nichts getan.
Und jeder hat einfach nur gebetet, nach 3 Monaten, nach 4 Monaten, nach 6 Monaten, wie lange soll der Spaß noch gehen?
Ja.
Und dann kam dementsprechend dann halt auch wieder der Machtwechsel. Und dann hat sich wieder alles normalisiert, sagen wir es mal so. Die Preise sind stabil geblieben. Und ja, jetzt stehen wir wieder vor dem gleichen Effekt. Und die EU ist auf jeden Fall kompromissbereit.
Ja.
Ich weiß nicht, wer es gerade aktuell verfolgt. Man hat ihm jetzt gerade angeboten, oh Gott, jetzt lass mich keine falschen Zahlen nennen, aber ich glaube, ich habe gehört, es waren 50 oder 5 Milliarden Dollar mehr in die USA zu investieren. Hauptsache, er bleibt fern von seinen Strafzöllen.
Ja.
Aber mit dem Mann ist anscheinend nicht kommunizierbar. Also wir haben es tatsächlich gehört und wir hatten 1 Monat Vorlaufzeit. Das heißt, die Zölle kommen zum 1.4. für Europa und dann wurde agiert. Das heißt, Europa hat auch Ware nicht pünktlich gekriegt, weil, was könnt ihr euch vorstellen, was in den Häfen los ist. Gerade Rotterdam ist, glaube ich, mit einer der größten Häfen, in denen verzollt wird. Das heißt, es wurden Container einfach nur abgeladen.
Die stehen dann
erstmal und dann bist du in einer Wartezone, bis du überhaupt abgearbeitet wirst. Also ich möchte auch nicht in der Haut von irgendwelchen Zollbeamten stecken, die das Ganze da im Port machen. Und das hat gedauert und gedauert. Und unsere erste Instanz war erstmal Grundbestand sichern, unsere größten Märkte zu beliefern, damit es für Deutschland, jetzt in dem Falle spreche ich halt von Deutschland, erstmal preisstabil bleibt.
Damit was hier ist sozusagen, was man verkaufen kann.
Genau, ich meine, das was unverzollt ist, bleibt dann dementsprechend doch erstmal preisgleich.
Ja.
Und je nachdem, wie lange die Situation dann anhält.
Hat der Jason auch gesagt, ne? Das ist so, das ist nicht mehr bezahlbar. Also die Leute sind hier nicht bereit, dann die Preise dann zu zahlen, die er zahlen müsste. Und wenn du dann so ein Ding bestellst und das zur falschen Zeit bestellst, dann kommen die Zölle. Dann ist das Ding und Zeug unterwegs und du musst dann, wenn es hier ankommt, die Zölle zahlen und dann bist du pleite.
Kannst du nicht mehr darstellen, ja.
Ja.
Und das ist schon verrückt.
Ich hab auch noch was anderes im Kopf dazu und das ist auch dieser Ruf oder amerikanischer Produkte, weil der Ruf von amerikanischen Produkten ist ja jetzt schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Man hört überall hier, das geht nicht mehr zu McDonald's oder irgend so ein Kram, ne? Und kauft Adidas anstatt von Nike, keine Ahnung, irgend sowas. Ich denke, das kann auch abfärben. Hast du damit Erfahrung?
Das Beispiel wollte ich nämlich gerade auch nennen. Vor 4, 5 Jahren war es halt tatsächlich so, dass man gesagt hat, okay, wir gucken einfach mal, wie es ist. Das, was kommt, geht halt auch schnell wieder vorbei, weil wir am Ende seiner Amtszeit damals, glaube ich, gewesen sind. Ja, aber jetzt ist er halt gerade frisch da und jeder fragt sich, wie lange geht das? Und natürlich wird eine gewisse Art Hass geschürt gegenüber den USA. Weil sie auch einfach... Oh doch!
Nein, ich bin
der
dabei.
Sagen, der Olli guckte gerade einmal kurz komisch. Nee,
ich hab gerade einen anderen Gedanken gehabt, aber jetzt geht weiter.
Also eine Unmut, weil er macht es ja nicht nur mit Europa. Er macht es ja mit jedem Land.
Ja.
Und das bringt natürlich jeden ein bisschen in die Bredouille. Sagt, wie kann man so mit Freunden umgehen, sage ich mal so. Ne? Ich meine, es ist immerhin noch die Weltmacht, aber jetzt lassen wir mal kurz Asien irgendwie außen vor. Aber es ist halt trotzdem ein Unmut, der sich da breit macht. Ne?
Ja.
Was viele Leute dann halt auch nicht wissen, zum Beispiel Heinz Ketchup. Sehen wir in unseren Regalen Heinz, ne? Ziemlich deutscher Name, kommt aus den USA. Ist, glaube ich, damals auch keinem aufgefallen. Ne? Ich glaube, da ist Heinz Ketchup, glaube ich, auch um 20 Cent die Tube halt irgendwie angestiegen.
Ja.
War überhaupt keinem bewusst. Aber gerade wenn es, glaube ich, ein bisschen so um Luxusmarken geht, kann man ja, glaube ich, wirklich tatsächlich gerade sagen, ne? Früher waren es dann dementsprechend amerikanische Whiskys, Motorräder,
ja.
Also Harley Davidson, Levi's, ganz bestimmte Güter und so Supermarktware, ne? Wie ein Heinz Ketchup, ist, glaube ich, irgendwie total runtergerutscht, hat, glaube ich, keiner mitbekommen. Aber jetzt sprechen wir halt auch irgendwie über Weine, über Milchprodukte oder Milcherzeugnisse, wo ich mir auch denke, brauchen wir wirklich Milch aus Wisconsin? Andere Geschichte. Aber so Peanut Butter, wo ich mir auch denke, so Erdnüsse haben wir auch. So, brauchen wir das?
Ja das also ja. Ich will jetzt hier kein Politikseminar machen, ne? Aber ja. ich das Problem ist ja offensichtlich, dass es alles wieder zurückfällt auf die Menschen, die in den USA leben. Ne? Also ich habe heute im Radio gehört, die neue Idee ist, die Filmindustrie zu schützen in den USA und Zölle auf ausländische Filmproduktionen von 100% draufzupacken. Habe ich heute im Radio gehört. Und das heißt aber, die Hollywood hat total Angst. Das heißt, dass die ganze Welt wird sagen, wenn ihr das macht, machen wir auch 100% auf Hollywood. Und das ist also die Amerikaner importieren kaum nicht amerikanisches TV oder Filme, sondern die exportieren ja nur. Und deswegen ist die Idee total Banane, wenn man andere, also den Mini-Import belegt und dann ein Risiko macht, dass andere Länder sagen, wie China, wie Indien, wie Europa, na, dann machen wir auch 100%. Ne? Und dann kostet ein Hollywood-Film doppelt so viel wie ein europäischer Film im Kino. Und das heißt, deswegen, das ist alles so verrückt. Ich denke mir immer irgendwie, also der Versuch rational die Dinge herzuleiten, es wird immer schwieriger. Ja. Und auf der anderen Seite sagt man sich, naja, wer von sich selbst ein Papstbild postet und dann die katholische Kirche Sturm läuft, wo man ja auch selber eigentlich von gewählt wurde und dann sagt, das ist nicht von mir das Bild, wobei man es selber gepostet hat. Das ist so, also ich keine Ahnung, mir fällt da irgendwie gar nicht mehr so viel zu ein, außer ja, Achselzucken. Ja. So.
Wie gesagt, wir können jetzt gerade auch wieder irgendwie so gefühlt ein bisschen drüber lachen, aber es hat halt immer einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack.
Ja, mega. Ich denke da auch dran, die Versorgungssicherheit von Bars. Ihr beliefert ja sicher einen Haufen Bars, die eure Produkte nutzen. Die schauen immer, ist davon genügend da. Wenn jetzt die nächste Lieferung im Hafen hängt, und die Bar hat dann auf einmal vielleicht ihren, weil sie Mikdas, Rye oder Bourbon als Standard oder für gewisse Cocktails verwenden, dann umschwenken vielleicht auf was anderes und sagen, okay, dann nehmen wir halt ein Äquivalent, Stork.
Also klar, das ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Und ich will jetzt auch gar nicht jetzt herreden, dass man deutsche Whiskys nehmen muss statt den coolen amerikanischen Whiskys. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn es das nicht mehr gibt oder wenn das viermal so teuer ist und für die Bar nicht mehr darstellbar ist, weil du kannst nicht sagen, eine Flasche Whisky in der Bar darf 80, 90 Euro kosten, das geht halt nicht.
Dann kauft es halt auch kein Endkonsument mehr. Ne? Dann
ja. Endkonsument halt, gibt es vielleicht noch, aber nicht mehr das Volumen. Ja. Aber in der Bar geht es halt gar nicht mehr so richtig. Ne? Und dann musst du halt auf andere Produkte ausweichen. Hier, wie heißt das Zeug? Chartreuse?
Ja.
Super teuer geworden. Und jetzt gibt es halt irgendwie andere Firmen, die ähnliches Zeug machen, nicht ganz das gleiche, aber kostet halt nur ein Viertel oder ein Drittel und ist ungefähr, also ist vergleichbar damit so, ne? Und dann steigen die Leute halt um und sagen, naja, ist nicht 100% das gleiche, aber dafür, dass die Kundschaft nicht 20 Euro, sondern nur 15 für einen Drink bezahlt, mögen die das. Ja,
es muss halt immer noch für den Gast halt auch irgendwie bezahlbar sein, ne? Ja. Weil sonst kann ich mir halt auch einen netten Abend zu Hause mit einer Flasche Wein machen.
Das stimmt.
Was man sowieso macht.
Aber unabhängig von der ganzen Zolldiskussion und USA-Diskussion hin oder her, wo positioniert ihr euch denn selber im Markt mit euren Produkten? Die sind ja jetzt, ich kriege einen Bourbon teilweise für unter 20 Euro. So günstig sind sie ja eben nicht. Mhm. Und die sind jetzt aber auch nicht die Rip Van Winkle oder so.
Ja. Wir sind mit der US One Core Range schon ganz klar im Premium-Segment.
Ja,
und man sieht halt wirklich gerade halt auch so ein bisschen in diesem etwas höherpreisigen bis Premium, bis Super Premium halt auch gerade einen massiven Abfall. Was aber, glaube ich, auch gar nichts alleine mit amerikanischem Whisky zu tun hat, sondern grundsätzlich mit der Kategorie. Die Kaufkraft ist halt gefühlt gerade gar nicht da, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Ne? Wir haben eine Pandemie gerade gefühlt frisch überstanden. trotzdem steigen halt irgendwie Kosten. Man darf halt auch gewisse Kriege auch noch nicht vergessen. Mein ja. Gott, jetzt sind wir aber wieder am Sabbeln hier, ne? Keiner weiß, wo es gerade hingeht. Jeder versucht ja. gerade, seinen Groschen halt irgendwie bei sich zu behalten. Mhm. Ne?
Ich kann mir aber auch an sich vorstellen, dass man mit amerikanischen Whiskys sowieso ja von Anfang ein anspruchsvolles Produkt hat, zumindest für die Endkonsumenten. Ich glaube, in der Bar cool. Aber ich, wenn ich an Bourbon gedacht habe früher, dachte ich mir immer, die Assoziation mit Jim Beam war halt immer da. So, und den Leuten, also auf der einen Seite ist es ein Geschenk, zu sagen, guck mal, das ist amerikanischer Whisky oder das kann auch amerikanischer Whisky sein.
Ja.
Auf der anderen Seite, die Leute erstmal dahin zu bekommen, ist, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen tricky dann, oder?
Ja, total verrückt. Jetzt möchte ich einmal kurz einen Jürgen Deibel zitieren. Ich weiß gerade nicht, ob ich es Wort zu Wort ist, aber tatsächlich eine Pionierarbeit, der damals auch schon vor meiner Zeit schon geleistet wurde. Und ich bin jetzt seit 6 Jahren dabei. Ich finde es manchmal doch noch erschreckend, dass viele Leute sagen, oh, amerikanischer Whisky?
Ja.
Sorry, Name Drop, Jim Beam, Jack Daniels, glaube ich, so die bekanntesten, ne?
Na klar.
Supermarktware. Aber vielen ist halt gar nicht bewusst, was dahinter steckt. Sei es jetzt die neuen Fässer, die dürfen wir nur einmal verwenden. Die Temperaturen, die bei uns in den Warehäusern herrschen. Das heißt, wir verlieren extrem viel Angel Share. Unser Alkoholgehalt schießt zwar ein bisschen nach oben, aber unser reales Liquid im Fass ist halt nicht mehr das, was es früher gewesen ist, als wir es befüllt haben damals. Ja. Ne? Und das ist vielen Leuten immer noch nicht bewusst, also wie häufig ich Tastings mache oder auf Messen bin und die Leute sagen, erzähl mir was. Und sagen, ach, das wusste ich gar nicht.
Ja.
Echt, ist das so? Und ich dachte, oh Gott, was mache ich denn seit 6 Jahren? Oder was machen auch alle anderen Kollegen und Kolleginnen von mir? Ne? Es ist verrückt, dass es doch immer noch so ein bisschen verpönt ist, sage ich mal so. Ne? Entweder mit viel Eis trinken oder mit Cola aufgießen. Das ist ein amerikanischer Whisky.
Ich merke es. Immer wieder, wenn ich mache immer Whisky-Tastings, reise um die Welt und da sind auch immer ein paar amerikanische Whiskys dabei und da sagen die Leute von vornherein, ey, bei den Amis kannst du eigentlich weglassen. Ich mache es inzwischen so, dass ich immer über die Flaschen eine Mütze drüber ziehe, dass keiner weiß, was drin ist und dann erstmal wirklich probieren lassen und den Geschmack wirken lassen und für sich reden zu lassen, um dann zu sagen, okay, manche sagen natürlich auch immer, die Iren sind die sie irgendwie präferieren oder, ne? Oder amerikanischer Whisky eben auf jeden Fall nicht. Das ist ganz spannend, dann Leute eben ranzuführen. Und der Jürgen Deibel macht das ja auch. Der ist ja inzwischen mit seinen Büchern auch in Buchläden unterwegs und macht da tatsächlich Whisky-Tastings. Durfte ich einmal dran teilnehmen. Das ist spannend. Er öffnet ja dann auch quasi die Leute genau dafür, um einfach mal, und das, ich glaube, das machen wir auch ganz oft, um zu sagen, schaut mal über den Tellerrand. Ja? Und dann tatsächlich vielleicht auch nicht nur Whisky, sondern auch andere Produkte, aber dann eben auch amerikanischer Whisky eben mal. Und da zu sagen, nee, es ist nochmal viel, viel mehr als das, was viele kennen. Ne? Die Whisky-Cola oder so.
Jetzt muss man ehrlicherweise auch sagen, sowohl Jack Daniels als auch Jim Beam haben ja nicht nur Supermarktware, sondern die haben eigene Brands, die sozusagen ein höheres Preisband adressieren und die haben auch andere Qualitäten. Ne? Das heißt, die produzieren halt ein ganz anderes Volumen.
Eben.
Und da haben die halt auch irgendwie Fässer, wo die sagen, und die gehen dann halt in großer Menge oder runterverdünnt oder was auch immer, eben in andere Qualitäten rein. Vielleicht können wir zu dem Thema Barrel Entry Proof nochmal sprechen, weil das finde ich ganz spannend bei Michters. Es ist ja normalerweise so, also in der Regel in der Bourbon-Industrie, dass man sehr hoch reingeht oder das Maximale, was erlaubt ist, korrigier mich, irgendwie 70-80%?
Nein, wir dürfen oder wir sind gedrosselt mit 69, kommen wir aus der Still raus.
Nicht mal generell bei Bourbon?
Genau, also, nee, 69.
Okay.
Und dann ist bei uns erstmal Schluss, weil unser Alkoholvolumen ja nach oben klettert, weil wir halt eher ein feuchteres Klima in den Warehäusern haben. Das heißt, Angel Share, Liquid geht runter, Alkoholgehalt klettert nach oben. Wir nutzen aber Wasser hier als Katalysator. Das heißt, jeder amerikanische Whisky-Produzent gibt automatisch zu seinem Liquid, wir reden jetzt ja noch nicht über Whisky, sondern über in seinen Getreidedestillat, schon Wasser mit hinzu. Denn wenn wir vielleicht in Chemie aufgepasst haben, ne? Ich leider
nicht. Ich auch nicht.
Aber mir ist es jetzt bewusst, denn Alkohol und Zucker nicht löslich, Wasser und Zucker löslich. Und im Holz befindet sich Lignin. Und das haben wir durch dieses Ausbrennen halt auch karamellisiert. Und das wollen wir natürlich dementsprechend lösen und unserem Destillat hinzufügen, damit es halt diesen klassischen American Whiskey Bourbon oder Rye Geschmack hat. Und dementsprechend, je mehr Wasser du mit hinzugibst, umso löslicher ist es. Aber was passiert hinterher mit dem Wasser? Verdunstet. So oder so, wir haben kein Wasser mehr da. Aber das heißt, je mehr Wasser wir hinzufügen, umso höher ist unser Angel Share, weil das, was wir hinzugefügt haben, ist halt einfach weg.
Ja.
Industriestandard, wenn wir mit 69 rauskommen, liegt bei 62,5 Volumenprozent. Das ist der Entry Proof, also das Einstiegsvolumen ins Fass.
Okay, das ist ja ähnlich wie in Schottland dann. Oder? 63,5?
Ähnlich wie was?
Wie in Schottland.
Ja. 63,5 oder 73,5 sind die klassischen Entry Proofs in Schottland.
Ja, inzwischen. Ja, also
die bleiben dann aber meistens tatsächlich auch immer so ein bisschen niedriger in dem Bereich. Ja.
Ich hatte mal gedacht, ihr geht ein bisschen weniger rein ins
Fass. Wir gehen auch mit weniger rein. Deswegen habe ich Industriestandard gesagt.
Okay, ich wollte gerade sagen, du warst gerade irritiert. Da hat die Sandra uns jetzt gerade gedribbelt hier. Ne?
Du hast aufgepasst.
Weißt du auch, wie viel, Olli?
Ende 40?
Wir schreiben es aus mit 103 Proof für die Zuhörer. Proof, sorry, wir haben es nicht so mit dem metrischen System.
Amerikanische Proof.
Genau, nehmt davon einfach die Hälfte und dann habt ihr das prozentuale Alkoholvolumen. Das heißt, wir gehen mit 103 Proof ins Fass. Entspricht 51,5 Volumenprozent.
War ja mit Ende 40 gar nicht schlecht.
Ja, war sehr gut.
Weißt du, ich tue mich schwer, als End-40er über die 50 zu gehen, auch verbal. Deswegen sage ich immer so, Ende 40.
Okay, sehr gut.
Oh, ist es schon so weit, dass du traurig wirst, langsam?
Ja, tut mir leid. Komm aus meiner Haut nicht raus.
Du hast ja noch 2 Jahre.
Danke, dass du das aufrundest für mich.
Wieso?
Das sind ja keine 2 Jahre mehr. Ist egal, komm, anderes Thema.
Knapp 50. So, ne? Alles immer knapp 50. Ja. Mit 51,5 gehen wir auf jeden Fall rein. Und wir kommen immer ungefähr mit 55 bis 57 Volumenprozent später aus dem Fass raus. Also das heißt, unser Alkohollevel steigt dementsprechend.
Das ist schön, ja.
Das heißt, unsere Whiskys, gerade die Amis trinken ihren eigenen Whisky auch immer sehr gerne mit Barrel Proof. Also das heißt, so wie es aus dem Fass kommt, ohne Verdünnung mit Wasser auf Trinkstärke. Und mögen halt gerne schon die 50 Volumenprozent.
Ja.
Kommen wir aber gefühlt gar nicht hin. Deswegen sind wir immer sehr, sehr simple und easy. Also unser unser Abfüllvolumen liegt zwischen 41,7 und 45,7. Jetzt bei einem Unblended American Whisky und bei einem Bourbon. Machen aber auch dementsprechend Fassstärken, weil das halt auch schon gewollt ist. Aber dementsprechend sind wir da echt immer ganz entspannt mit 55, 57 unterwegs. Für die Schottland-Zuhörer natürlich, für euch ist meistens eine Cask Strength 60 aufwärts.
Also bei mir nicht. Also bei uns rennst du da offene Türen ein mit der Trinkstärke, die ihr habt.
Ja.
Weil also die 40 können wir jetzt oft nicht viel mit anfangen. Ne? Aber so alles, was irgendwie drüber ist, hat so seinen Wert. Ne? Die 43er aus Schottland haben hier einen Wert. Die 46er lieben wir und so zwischen 46 und 50 ist so mein Wohlfühlbereich bei schottischem Whisky. Mhm. Bei American Whisky ist es irgendwie noch ganz anders, weil da finde ich, da kann man manchmal Sachen, die sehr, sehr High-Proof sind, auch gut trinken. Anders als bei schottischem Whisky, da komme ich mit High-Proof nicht so gut dran. Ich finde, die Amis ist so ein bisschen anders. Aber ich finde vor allen Dingen die ich probiert habe, die fand ich alle unheimlich aromatisch und dick und dicht für dieses in Anführungsstrichen niedrige Alkoholvolumen. Also die mussten nicht 60 haben, 60% oder irgendwas, um intensiv zu sein, sondern die kriegen das auch mit 43, 45 oder weiß ich, 43, da gibt es ja so komische, das sind ja immer so krumme Werte.
Ja.
Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber also das weiß ich noch.
Sag ich dir gerne, wenn ihr es hören wollt.
Ja, wir wollen es auf jeden Fall hören. Ich wollte nur sagen, also diese krummen Werte, also keiner von denen kam mir irgendwie zu dünn oder underproof vor, sondern ich hatte immer das Gefühl, die waren genau richtig für denjenigen, der nicht nochmal Lust hat, das 3 Tage lang runter zu verdünnen im Glas und irgendwas, sondern so, das ist eine auf die Flasche abgestimmte Trinkstärke, die auch passt.
Richtig. So. Weil wenn du dir vorstellst, wir gehen ins Fass rein mit 62,5 roundabout Industriestandard, dann klettert das Alkoholvolumen vielleicht wirklich nochmal so auf 66, 67, 68 Volumenprozent. Und offiziell brauchen wir bei Whisky ja nur 40. Und ja, die 40 haben. Das heißt, dann weißt du, wie viel Liquid wirklich aus dem Fass kommt und wie viel Wasser ist, um auf Trinkstärke runter zu reduzieren. Das heißt, der ist automatisch nie so dick am Gaumen.
Okay.
Und das heißt, bei uns ist es dementsprechend reales Liquid aus dem Fass und minimal mit Wasser dementsprechend aufgefüllt, um auf Trinkstärke zu kommen.
Ich habe eine sehr große Diskussion, die führt eben der Dominik auch in seinem Buch über dieses Barrel Entry Proof. Mhm. Ganz interessant. Bei Schotten hört man das gar nicht so, ne? Aber da wurde das diskutiert. Er sagt, da gab es eine Diskussion, welcher Barrel Entry Proof die besseren Geschmacksergebnisse bringt. Und da gibt es halt die Schule in den USA, die sagen, nee, möglichst hoch, weil wir müssen durch den hohen Alkohol ziehen wir mehr Geschmack aus dem Fass. Und die anderen sagen, nee, möglichst niedrig, weil wir ziehen halt auch die ganzen Sachen aus dem Fass, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Ne, wenn der Alkohol zu hoch ist. Und wir müssen nachher wieder verdünnen und verwässern damit wieder das Produkt. Und die beiden Schulen gibt es irgendwie wohl in den USA. In Schottland machst du halt 63,5 oder 73,5.
Ich glaube, die Ansätze zwischen schottischem und amerikanischem Whisky sind gänzlich anders.
Ja.
Im schottischen Whisky möchtest du tatsächlich, dass der Spirit seine Kraft entfalten kann und seine Finesse. Und bei amerikanischem Whisky möchtest du ja eigentlich wirklich ein kraftvolles Produkt haben, was auch cask-driven ist. Und du hast ja ganz andere Temperaturen. Das heißt,
ja, du musst es ja einfüllen mit
die Fasern bzw. die Zellen des Holzes sind immer offen. Der Whisky ist quasi ganz tief im Holz drin, dadurch, dass es so warm ist. Der nimmt ja auch ganz viel mit.
Und das neue Fass darf man halt auch nicht vergessen. Viele Geschmacksstoffe.
Nochmal obendrauf,
ja, genau. Also es ist eine ganz andere Geschichte. Man muss ja auch so sehen. Die Schotten lagern ja vom Prinzip her länger, auch wenn mittlerweile die Amerikaner auch irgendwie lange lagern. Ne? Aber so die 10 Jahre ist ja so, naja, ist noch ganz schön jung, ne, bei den Schotten. Und wenn du jetzt da mit einer niedrigen Proof reingehst, dann hast du immer die Gefahr, dass du unter die 40 fällst. Und dann kannst du das Zeug wegschmeißen. Ne? Oder du musst es halt verblenden mit stärkerem Whisky und so. Deswegen macht das schon Sinn zu sagen, wir machen 63,5 bei Whisky, den wir mit 10 bis 20 Jahren abfüllen wollen und 73,5 bei Whisky, wo wir sagen, den wollen wir 30 Jahre liegen lassen. Weil dann brauchst du die 73,5 auch, damit du nachher nicht mit 40,2 abfüllen musst, was keiner nachher haben will. Ne? Dann sagen die Leute, ne, gerade aus der Not abgefüllt. So, ja, ne? Das ist dann ja immer die Diskussion. Also wir hatten die mit dem Benedikt die Diskussion mal. Von Cyric Spirits, auch Destillateur, unabhängiger Abfüller. Und der sagt halt, wir haben halt die beiden Stärken und wir füllen manchmal einfach mit 73,5 ab, wenn wir wissen, wir wollen den 30 Jahre, 35 Jahre, 40 Jahre liegen lassen.
Wird ja bei Amis selten passieren.
Genau.
Ich glaube, allein aufgrund der Wärme. Super gut, vielen Dank. Sehr lecker.
Der junge Mann hier, der kommt hier alle paar Minuten hier an, nicht alle paar Minuten, alle 5 Minuten an den Tisch und fragt, ob uns die Drinks schmecken. Finde ich sehr gut, sehr angenehm.
Aber nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, dass wir uns hier einen nach dem anderen
reinschrauben. Nein, der kommt zu jedem von uns verschieden. Und also der kommt...
Ich fühle mich gut umsorgt.
Genau, der kommt hier dreimal für 3 Drinks an den Tisch und fragt immer einzeln.
Ja, das ist doch schön. Also mein Drink schmeckt auch sehr gut. Ich habe gerade was sehr, sehr Frisches.
Was hast denn du überhaupt da im Glas?
Aus der Saisonkarte aktuell, und zwar Fonte Sorgiva. Und zwar ist da drin Ramsbury Vodka, dann Eau de Vie Pois. Ich würde mal sagen, das klingt wie Williams.
Ja.
Zitronensaft, Zucker, Sentis Dreifaltigkeit.
Der Sentis Drink.
Ja, Black Walnut Bitters und Eiweiß.
Helft mir auf die Sprünge. Sentis, ist das was aus
Sentis? Sentis ist ein
Schweizer Whisky.
Der Sentis Dreifaltigkeit ist ein rauchiger Schweizer Whisky hier oben.
Rauchiger, soll so Bauchspeck.
Der ist geil. Also es gibt ja immer.
Darf ich mal einen kleinen Sentis?
Sentis. Ja.
Das ist ja der Berg Sentis. Und da gibt es, wie gesagt, diesen Whisky von. Und es gibt ja diese oftmals deutschen Whiskys, die dann über Buchenholz. Beziehungsweise wo das erstmals über Buchenholz geräuchert wurde. Und es schmeckt immer nach, weiß ich nicht, schmeckt wie geräucherter Speck. Ja, ganz komisch. Und das ist aber ein Whisky dieser Sende-Dreifaltigkeit, wo das richtig, richtig gut passt und sehr gut schmeckt. Insofern ganz spannend.
Ah, der ist sehr, sehr special. Der ist nicht so meins, ehrlicherweise.
Ich finde ihn super. Ist halt ein Whisky sauer.
Aber wunderschön serviert, wunderschön serviert in einer Coupette.
Also ist ein Whisky Sour, ne, mit Wodka drin, Williamsbirne und Centis. Und Walnusslikör, Walnussbitters. Ja, also
Zitrone und Zucker hast du vergessen.
Alles klar, Olli ist der Einzige, der heute nüchtern bleibt. Ich sehe schon.
Ah, not happening.
Das wird nicht passieren.
Not happening. Wie sieht's denn aus? Aber haben wir die Möglichkeit, was zu probieren?
Geschenkezeit.
Ist denn schon Weihnachten?
Ich dachte, wir können probieren, aber Geschenkezeit ist ja noch besser. Die Sandra springt auf und hat uns hier zwei hübsche Boxen mitgebracht. Dann dürfen wir jetzt auspacken.
Genau, und ich fülle währenddessen mal kurz die Zeit, während die Jungs auspacken. Es gibt einen kleinen braunen Karton, der sieht noch nicht so hübsch aus. Und wenn sie dann nämlich öffnen, dann gibt es ein kleines Tütchen drin.
Da sind jetzt Goldkettchen drin.
Ein kleines Kit drin ist.
Ja, sehr cool.
Das war tatsächlich während Covid eine kleine Instanz von uns, weil wir wollten, dass es für jeden Markt halt dann dementsprechend auch unique aussieht und jeder im besten Falle das Gleiche bekommt.
Wow.
Danke. Und das kommt tatsächlich, genau, du musst hier unten einmal die Lasche aufmachen. Genau, das
Prägung.
Zeigen. Ja, zeig mal,
du musst
oben
den Nippel durch die Lasche ziehen.
Ja.
Oh, hi. Grüßt euch.
Ein kleines Kit mit einer Auswahl von 7, random gefüllt. Natürlich immer erst die US One Core Range da. Ich hoffe, ihr habt jetzt beide nicht das Gleiche drin. Dann ist nämlich meistens gefolgt von einem Toasted. Dann gibt es noch einen 10-jährigen und dann noch etwas von der Legacy Series.
Ja.
Oh Gott, ich glaube, es ist sehr gut gelungen. Der Tim hat nämlich einen Shanks, der Olli hat einen Bomburger. Das heißt, wenn du den Bomburger hast, hast du einen 10-Year Rye und du müsstest den 10-Year Bourbon haben, oder?
Sehr gut.
Einfach so aus der Tasche gefischt und genau richtig gemacht.
Das
genau,
fetzt
es gibt
aber.
7 kleine Samples. Wohlgemerkt, ich bekomme die kleinen Flaschen einzeln, ich bekomme die Aufkleber einzeln.
Nein.
Ich bekomme die Kits einzeln.
Tim, machst du mal ein Foto von mir ganz schnell?
Ja.
So mit einem. Ja. Mit so einem verträumten Lächeln, wie ich das jetzt gerade im Gesicht habe, ganz zufällig.
Ja, Olli. das ist quasi komplette Handarbeit.
Mein Gesicht ist eingeschlafen.
Tatsächlich fühle ich das in meiner Betthöhle ab. Ja,
nein.
In meinem kleinen Keller.
Aber hast du auch so ein in deiner Betthöhle so einen verträumten Diener, der dir dann hilft, so wie Batman ihn auch hat?
Schön wär's. Schön wär's.
Weißt du, was ich meine, ja, ne?
Mir fällt gerade sein Name nicht an. Hieß er nicht auch irgendwie James oder so?
Ich weiß nicht genau.
Sorry, ich bin kein Großer und jetzt ich wollte gerade Marvel sagen, aber es ist nicht Marvel, sondern Batman ist, glaube ich, DC, ne?
Ich kenne das nur aus meiner Kindheit, ich gucke auch die Filme nicht.
Nee, und tatsächlich alles handbefüllt, alles handbeklebt.
Vielen, vielen, vielen,
dann
vielen Dank.
Dann muss dieser braune Karton aufgemacht werden, die Tüte muss entfernt nehmen, das Label drum und rum muss entfernt nehmen, dann muss die Box aufgemacht werden, dann muss...
Aber Tim, wir müssen doch eigentlich jetzt nochmal uns 3 Gläser besorgen und dann müssen wir doch hier was von probieren.
Ich wollte gerade sagen, mindestens einen von den Standards würde ich hier auf jeden Fall... Was sagst du denn, Sandra, ist der beste...
Sandra, was probieren wir jetzt?
Der dir von den 4 Standards...
Mein
Einfeld, der die Brennerei am besten repräsentiert.
Das sind dann natürlich unsere Bourbons und unsere Ryes, ne? Weil da liegt unser Hauptaugenmerk tatsächlich drauf, weil es halt, wie schon vorher gesagt, einfach zu erklären ist. Aber ich habe einen persönlichen Favoriten und das ist der Unblended American Whiskey, über den wir noch gar nicht so viel gesprochen haben.
Dann nehmen wir jetzt mal die American Whiskey raus, bestellen uns Gläser dazu.
Genau, auf der Flasche steht es auch wirklich nur ganz klein drauf. Denn was man über American Whiskey wissen sollte, es ist ja nicht nur die Oberkategorie, sondern es gibt ja diverse Unterkategorien.
Also erstmal vielen, vielen Dank nochmal.
Hey, sehr gerne.
Danke, danke, ja, wirklich.
Gib mir das Herzchen auf.
Also ich würde sagen, den Rest könnt ihr wieder wegschmeißen. Hauptsache, ihr habt die Box halt irgendwie noch da, ja.
Die wegschmeißen, wird nichts weggeschmissen.
Also nein, ich meine hier diesen braunen Karton und so. Das war tatsächlich jetzt nur für die Anreise zum Schutz
nein,
für die Kids.
Nein, alles gut. Das ist ja auch so hübsch. Also wirklich. Was ist hier vorne noch drauf? Das ist die Still.
Ah, das ist unsere Still, ja.
Ja, da ist noch die Still oben drauf. Ah. Das ist so ein kleines...
Achso, deswegen, pass auf, du musst den Nippel hier wieder reinmachen, sonst kriegst du es nicht zu.
Ach, Leute.
Ah. Der Tim steht jetzt drauf als Kopfkissen, so verliebt ist der.
Ach, Leute. Zack. jetzt ist er drin und dann geht's wieder zu. Dann würde ich sagen, ich besorge uns mal 3 Gläser.
Ja, besorg du mal 3 Gläser. Jetzt sag, was sind nur?
Dürften auch nur 2 CL sein. Also ich gehe ungern an eure kleinen Samples, sind ja schließlich eure Geschenke. Aber ich habe keine Instruktion erhalten, dass ich was mitbringen soll. Deswegen habe ich einfach nur an Geschenke gedacht.
Sandra, Geschenke sind immer toll und Geschenke teilt man. Und deswegen ist es ganz...
ich den Kleinen.
Ah. Es gibt...
Tim, Profi, alles.
Ja, es ist, guck mal, alles
2 gut. Mini-Samples.
Der Tim macht das genau richtig.
Korrekt
und
in 3 Gläser
weißt
eingeschenkt.
Du, wenn wir hier rausgehen und das Set ist leer, auch dann weinen wir dem keine Tränen nach, weil dann haben wir einen wunderbaren Abend gehabt. Das ist so, weißt du? Wirklich, ich freue mich sehr, dass du was mitgebracht hast.
Wir sind ja nicht da dafür, dass wir sie uns zu Hause ins Schränkchen
genau.
stellen.
und ich dachte, so hättet ihr vielleicht irgendwie so The White Collection, was ihr vielleicht noch nicht probiert habt. Und dann könnt ihr untereinander vielleicht auch nochmal teilen. Deswegen, weil ich bei 7 Slots, die ich habe, die ich halt irgendwie mit Minis befüllen kann, und bei einer Produktrange von 16 verschiedenen Whiskys,
ist das
echt ein bisschen schwierig.
Das ist super lieb und wir haben jetzt gar nicht gesagt, was da alles drin ist. Ne? Also die 4 Core Ranges, die wir vorhin schon genannt haben, den Bourbon, den Rye, den Sour Mash und den Unblended American. Und dann haben wir, schwache Augen, wenig Licht.
Ganz kleines Label.
ganz kleines Label. Wir haben den Toasted Barrel Finish Kentucky Sour Mash Limited Release. Wir haben den Kentucky Straight Rye
10 Jahre,
oh stimmt, genau, 10 Jahre oben, das 10 habe ich gar nicht gesehen. Und wir haben ganz rechts den Small Batch Bombergers Declaration, das ist eine absolute Sonderabfüllung, 54%. Schicki.
Auch einer meiner persönlichen Favoriten. Und das ist die Box, die Olli gezogen hat. beim Tim ist tatsächlich dann ein 10-Year Bourbon drin und ein Shanks. Also da könnt ihr untereinander nochmal ein bisschen
verkosten. Sehr gut. Das ist dann aber so, das sind so die letzten beiden, das sind so die Buddeln, wo sich dann die Menschen drum prügeln, wenn dann ein Release ist und so, ne? Das sind eure Special-Abfüllungen, ne?
Natürlich die 10-Years sind natürlich die zeitaufwendigsten und da kommt tatsächlich noch weniger von. Damals, ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, als wir zum ersten Mal die Legacy Series in Deutschland gelauncht haben.
Das war so
2019, wenn ich mich nicht täusche, genau, war der Herbst, nachdem ich angefangen habe im Juni. Und dann haben wir mit 30 Flaschen gestartet. Für Deutschland.
Für Deutschland.
Und wir haben gesagt, wir gucken mal, wie es läuft, weil das Witzige ist dann dementsprechend ja gerade auch die alten Besitzer. Mhm. Der erste, der die Distillerie gegründet hat, der John Schenk, war ein Schweizer. Ja?
Okay.
Und der Nachfolger, dann war es halt schon, ne? Vereinigte Staaten, also der Rest war noch vor dem Unabhängigkeitskrieg, also das heißt noch Amerika. Und der war ein Niederländer, also das heißt so, der Touch zu Europa ist dementsprechend halt auch immer noch da. Ist natürlich nicht mehr der Stoff von 1753, geschweige denn 19. Jahrhundert. aber da ändert sich die Release tatsächlich jedes Jahr, weil wir entweder ein anderes Holz verwenden, die Mashbill etwas verändern, geschweige denn das Getreide anders verarbeiten oder prozentual anders verblenden. Und deswegen ein absolutes Collectors-Item. Steht jetzt nicht mit drauf, aber ihr habt die 23er Release im Glas, wenn ihr es probieren wollt.
Ja.
Das war das, was ich noch so bei mir auf Lager habe. Ich habe ganz viele von diesen kleinen Samples und ich freue mich schon drauf, wenn ich mal wieder Besuch bei mir zu Hause habe, dass wir wirklich 20, 21, 22, 23, 24 so untereinander verkosten können.
Das finde ich sowieso spannend, mal so einen Querschnitt zu haben immer. Ne? Ich mache das irgendwie mit Wein, finde ich das auch spannend. Warum nicht auch mit Whisky? Wenn es natürlich so produziert ist, ne, dass man dann auch die Unterschiede merkt. Finde ich ganz cool. Ich habe ja gerade reingerochen. Alter Verwalter.
Ich muss noch einen Satz sagen, weil du das vorhin sagtest, Johann Schenk und John Schenk. Und das war ja, also Migration hat ja auch was Gutes, das dürfen wir alle nicht vergessen. Und mir ist eingefallen, dass die Leute ja heute gerne PX-Whisky aus Schottland trinken. Ich weiß, ob du das kennst, so als wenn...
Tatsächlich, wenn ich schottisch trinke, gerne in einem PX-Finish.
Genau. Und das ist Pedro Jiménez, heißt die Traube. Und die hatten mal einen Deutscher nach Spanien gebracht.
Ach,
nämlich,
Tatsache.
Nämlich Peter Siemens.
Nein.
Und Peter Siemens ist übersetzt Pedro Jiménez.
Ah, hast du Töne. Okay, ja. Guck mal, habe ich heute also auch wieder was gelernt.
Eine Migrationsgeschichte von irgendwo aus Deutschland nach Spanien hingebracht und eine Traube da entwickelt. Und das ist die PX-Traube, die kommt aus Deutschland.
Witzig, guck mal, wusste ich auch nicht.
Peter Siemens, eigentlich geil.
Eine und heute machen sie Spülmaschinen, ne?
Eine Traubenmigration, ja, finde ich auch sehr gut.
Okay, witzig, cool.
Ich hänge ja gerade einfach nur meine Nase rein.
Und das ist
wirklich fantastisch, was hier rauskommt.
Eine wunderbare Nase. Und das ist genau das, was ich meine, ne? Das ist nicht, ist kein Halbhuf irgendwas, aber das ist so intensiv, so voll, so fett, so dick.
Und tatsächlich das geringste Alkoholvolumen, was wir releasen mit 41,7 Volumenprozent.
Ich rieche Barrel Char, ich rieche Nüsse, ich rieche, boah, das ist nicht dieses typische American Whiskey, immer nur Vanille und so, sondern es hat so viel mehr. Würzigkeit, klar. Aber
tatsächlich, obwohl wir stoßen erstmal an und dann sagt ihr mir, was ihr so im Geschmack habt.
Cheers.
Zum Wohl.
Stimmt, in Amerika sagt man Cheers.
Aber wolltest du gerade Slanche sagen?
Nein, auf keinen Fall.
Okay. Zum Wohl. Ist nicht zu dünn auf der Zunge.
Mm-mm.
Geil, lecker.
Ich finde den. Ich finde das Mundgefühl erstmal total krass.
Das ist verrückt. Ein bisschen, aber nett. Also das ist eine angenehme. Das ist so eine. Also wie wenn man scharf isst, so, man mag das. Mhm. Ne, also es geht so über die Zunge drüber. Das ist ja der erste Whisky, den wir jetzt. Also mein erster Whisky heute. Ich weiß nicht, beim Tim ist ja wahrscheinlich zum Frühstück schon ein oder zwei gekippt. Mindestens. Der ist der Lehrer, der muss vor der Schule noch mal ein bisschen. Ne? Aber
Flachmann, Jo. Entschuldigung.
Auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, nicht, nein, war nur ein Spaß. Nee, also, aber der bügelt so richtig einmal schön über die Zunge drüber, finde ich. Und aber läuft dann da ölig runter, ist dick, ist, ja, geil. Lecker.
Ich habe gerade direkt eine Assoziation mit Manhattan. Das ist ganz witzig.
Cocktail?
Der hat diese Trockenheit irgendwie hinten raus dazu. Unterschwellig eine, ich weiß nicht, es ist Frucht, es ist was in dieser Richtung und vom Mundgefühl her tatsächlich auch so. Es ist ganz klar, es ist irgendwie trocken, es ist nicht süß. Ich hätte jetzt das Ganze viel, viel süßer erwartet.
Jetzt sagt der Fruchtigkeit und ich muss an Wermut denken, ne? Bei dem Geschmack auf der Zunge.
Wenn ich jetzt da reinrieche...
Du bist echt ein Hund, es pflanzt mir immer den Kram in den Kopf rein.
Ich finde es verrückt gerade, weil es geht wirklich auch jetzt von der Nase her in einen, weiß nicht, ist es wie ein ganz trockener Sherry oder sowas.
Und er ist sehr trocken, ne? Aber ich mag auch trocken.
Aber ich finde ihn tatsächlich auch sehr, sehr mild und umschmeichelnd. Denn es ist tatsächlich ein Bourbon, falls ihr das rausbekommen habt. Also der Hauptanteil besteht hier tatsächlich aus Mais.
Deswegen sage ich ja, ich hätte es viel süßer.
Ja.
Ich bin... Bei Mais immer auf total süß und diese.
Aber wir haben ja festgestellt, es ist kein Bourbon und es ist kein Rye, richtig?
Richtig.
So, deswegen hat einen hohen Roggenanteil und einen hohen Maisanteil. Und deswegen hat man
aber
hier
der
auch
höchste ist tatsächlich Mais. Das heißt, wir hätten ihn. Also er hat mehr als 51% Maisanteil und natürlich weniger als 80%, weil sonst wäre die Kategorie ja Corn Whisky. Aber tatsächlich ist hier die Lagerung eine andere. Und zwar liegen wir nicht wie vorgeschrieben in der neuen amerikanischen Weißeiche, sondern wir machen es ähnlich wie die Schotten. Wir nutzen einen Ex-Bourbon Oak. Dreimal dürfte raten, welche.
Eure eigenen?
Ja, na, unsere natürlich. Ja, klar.
Okay.
Das heißt, hier geht natürlich der Zuckeranteil, ne? Und gerade auch dieses Ausgekohlte, das Charring, behält der Bourbon für sich. Ich finde ihn trotzdem aber noch sehr, sehr umschmeichelnd.
Aber heißt nicht ganz kurze so Frage. Heißt der nicht Bourbon, sondern American Whisky, weil der halt in Refill-Fässern liegt?
Richtig, deswegen dürfen wir ihn nicht als Bourbon klassifizieren.
Es wäre aber sonst ein Bourbon.
Hätten wir ein neues Fass verwendet, hätten wir es so deklarieren dürfen, ja. Aber
ist eine
daher, Ex-Bourbon, super spannend und daher auch unblended. Er ist unvermischt, das ist ein reines Bourbon-Destillat. Denn American Whisky an sich als Kategorie darf zuckern, darf färben, was wir bei Bourbon und Rye nicht dürfen.
Ja.
Also für jeden, der sich schon mal gewundert hat, warum es bei uns oder grundsätzlich in Amerika nicht auf den Flaschen draufsteht, weil wir es nicht dürfen. Und wir sagen halt auch so, wir machen doch für Europa kein neues Label, Freunde der Sonne. Bei uns ist es eh nicht erlaubt, also ein und das gleiche Label. Ja. Werd nie vergessen, wie mich, war wieder ein Lebensmittelkontrolleur, random unterwegs und hat tatsächlich irgendwo eine Flasche Miklas aus dem Sortiment genommen, hat sofort beim Distributeur angerufen und die riefen mich dann an und haben gesagt, sag mal, warum steht denn bei euch nicht drauf, gezuckert oder gefärbt? Und sag ich, weil wir es nicht dürfen. Okay, per Gesetzgebung, sage ich, per Gesetzgebung. Deswegen schreiben wir es nicht mit drauf, weil es bei uns grundsätzlich verboten ist. Und das hat dem Lebensmittelkontrolleur dementsprechend auch gereicht. Weil dann hat er sich vielleicht nochmal einen anderen American Whiskey nochmal ausgesetzt. Also, tatsächlich steht ja wirklich nirgendwo drauf. Aber mit sowas habe ich dann halt auch irgendwie zu dealen und zu kämpfen. Ja. So blöde Anrufe, wo du denkst, mach mal deine Hausaufgaben, Kollege Schnürschuh. Ja.
Ja.
Olli guckt kritisch. Alles gut, ich wollte nur gucken, ob es richtig läuft.
Die Aufnahme läuft, keine Angst.
Alles gut. Ich kann das Display von hier nicht sehen, deswegen frage ich nochmal nach. Also, liebe Hörer, falls euch wundert, weil unsere Aufnahmeteil ein bisschen short ist und alles, und wo ich sitze, das Display nicht richtig sehen kann vom Aufnahmegerät, habe ich gerade nochmal ein bisschen genauer hingeschaut. Zu Nirvana.
Du wolltest gerade noch was sagen, Sandra.
Ach so, für mich ist es tatsächlich mein Breakfast-Bourbon. geht morgens um 11, geht abends um 11. Also jeder, der mit mir schon mal auf einer Messe war, die armen Menschen um mich herum, ne, Stand links, Stand rechts. Ich komme morgens dahin, wir bauen auf, Flaschen aufgebaut und dann bin ich die Erste, die eine Flasche zückt und das ist tatsächlich immer der, weil er halt nicht wehtut.
Hat aber ein bisschen Cereal, den Modus, finde ich.
Danke, ja.
Aber wer Müsli mag, glaube ich, der kann den auch trinken.
Ich würde sagen, ja. Ein paar Frosties.
Mhm.
Ich finde den ultra spannend. Er bringt da sowas leicht Mentholiges mit sich. Tatsächlich der Lieblingsdrink Old Fashioned. Weil du ganz wenig Zuckerquelle gefühlt irgendwie nur brauchst. Du unterstützt den mit einem Cherry Bitter, einem Walnut Bitter. Dicker Ice Cube mit dem Finger einmal umgerührt.
Ich finde den gerade pur absolut geil. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Und du hast recht. Der tut nicht weh. Ja, also der ist wirklich, der ist schmeichelhaft.
Ich habe erst probieren, finde ich, aber das war jetzt auch der erste Whisky, ne, heute.
Das wollte ich gerade
sagen. Aber da prickelt der schon schön auf der Zunge, aber auch angenehm. Also wie man, wie ich gerade sagte, scharfes Essen mag oder Pfeffer mag oder so, ne.
Stimmt, auch sowas leicht Pfeffriges, ne. Rogge ist natürlich auch noch relativ präsent, dadurch kommt die Würze und die Pfeffrigkeiten. Mhm. Aber tatsächlich ein Bourbon-Destillat. Also mehr Anteile Mais und offiziell.
Perfekt für Blind-Tasting liegst du immer daneben. Also da jetzt zu sagen, erstens ein American Whiskey ist, glaube ich, schwierig, wenn du den blind hast. Plus, wenn du schon darauf kommst, ob es jetzt ein Bourbon oder ein Rye ist, das ist eigen, tatsächlich. Und die Nase ist geil. Leute, mein Glas ist leer, ja. Wir haben uns gerade 4 cl auf 3 Gläser aufgeteilt, haben alle kurz genippt.
Meiner ist schon alle. Ah, nee, warte.
Und jetzt habe ich hier so einen ganz kleinen Tropfen noch drin und das dann im Glas verteilen, was da rauskommt.
Da kommt, ist halt immer noch, hier noch mal eben hier.
Super intensiv. Schön, dass wir alle da sind.
Chin-chin?
Schön, dass du da bist.
Was ist denn heute mit mir los mit dem Chin-chin? Ich war in letzter Zeit mit zu vielen Italienern unterwegs. Tut mir leid.
Franzosen. Oder?
Nee, ist Chin-chin nicht italienisch?
Französisch.
Nee, ist doch so ein Tee.
Beides.
Ja?
Ja. Schön. Ich erinnere mich auch noch, ich habe irgendwann mal mir die Flasche
Miklas Rye bestellt. Also für mich klingt Chin-Chin auch italienisch, aber...
Ja, wahrscheinlich ist es. Hab ich. Keine Ahnung.
Egal.
Ja, ich habe mir irgendwann mal eine Flasche Miklas Rye bestellt gehabt und das war auch die wir damals im Podcast verkostet haben und da war ich
der
auch
Rye
schon.
War das.
Ja, das war der Rye. Extrem begeistert, was da rauskam, einfach an Aromen, also diese Intensität, die man dann hat, wirklich, auch wenn man es eben pur verkostet. Also für Cocktails und so natürlich super, super anwendbar und hat dann auch einen sehr, sehr schönen Charakter. Ich hatte vorher immer, wie hieß denn dieser Rye? Um jetzt mal noch eine andere Marke zu nennen.
Rittenhouse.
Extrem hoher Roggenanteil.
Ja, genau. Ja. High Rock.
Genau. Mhm. Rittenhouse, der war ganz schön immer heavy, hat sich aber gut in Cocktails gemacht auch. Ne? Und danach die Flasche Mictas aufzumachen, das war schon ein ganz schönes Happening. Ja, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und die hat, glaube ich, auch gar nicht so lange gehalten.
Ich habe gerade einen Lot 40 offen, das ist so kanadischer Rye, auch lecker, aber auch ganz anders. Ist halt so mehr minzig, mehr. Der ist nicht so, also der ist anders halt.
Da ist ja mittlerweile auch, ne, ich bringe das jetzt einfach mal auf, mittlerweile auch die Frage, ne, wie viel Rogge ist drin, wie viel Rogge ist nicht drin. Keine Ahnung, habt ihr das gerade verfolgt, dass eine Destillerie in der Tschechischen Republik einen Roggenwhisky, einen Rye-Whisky produziert hat, um deren Anwalt dann über ein Abkommen zwischen der EU und Kanada gestolpert ist, dass Kanada das Vorrecht auf den Namen Rye-Whisky hat? Was jetzt seit 25 Jahren irgendwie besteht und keiner irgendwie wirklich drauf geachtet hat?
Nö.
Habt ihr nicht gehört?
Also ich weiß, dass ganz oft Kanada mit Rye Whisky assoziiert wird, aber ich habe nicht gewusst, dass es irgendwo gesetzlich bzw. durch ein Abkommen gesichert ist, dass Kanada das Vorrecht hat, diesen Namen ja, diese Bezeichnungen zu verwenden. Ja.
Es ist tatsächlich ähnlich wie in Europa, dass wir sagen, Champagner, Cognac hat halt immer Armagnac eine Herkunftsbezeichnung. Mhm. Und dementsprechend hat Kanada dann halt auch irgendwann mal mit Europa gesagt, ey, weißt du was, dann machen wir jetzt Rye Whisky als Herkunftsbezeichnung für Kanada, ohne dass überhaupt Roggen drin sein muss. Und jetzt sind halt gerade viele am Straucheln, da wir gerade unsere
das
Freunde schon genannt
bescheuert.
Haben. Ne? Stock.
Aber es gibt doch Canadian Whisky.
Aber die haben tatsächlich aber Rye Whisky für sich in einem Abkommen mit der EU so beschlossen.
Offensichtlich.
War es da überhaupt schon? Es muss schon die EU gewesen sein, ja. Aber die sind tatsächlich dann über ein Abkommen, dass das wirklich herkunftsbezeichnet ist.
Das heißt, theoretisch. Okay.
Theoretisch darf bei Stork Whisky nicht mehr Rye Whisky draufstehen, bei Kyrö, bei Stauning, can't name them all, das sind jetzt die größten, die ich jetzt mir bekanntesten, ja, die ich dementsprechend auch kenne. Es darf im Kontext nicht mehr Rye Whisky draufstehen.
Na, das wollen wir doch mal sehen.
Da kümmert sich ja, also offensichtlich sind die da nicht sehr hinterher.
Hat auch bisher keinen gejuckt, bis es die Tschechen halt dann irgendwie mal so, ja, da frag ich aber mal nach. Hä?
Okay, krass. Ja, weil, also man
war jetzt echt vor einem Monat ganz groß in der Presse, wo ich gedacht habe, oh, wir haben schon genug Ärger gerade mit dem amerikanischen Whisky in Europa und jetzt kommt halt noch so eine Rye-Whisky-Verordnung halt irgendwie dazu, wo du auch gedacht hast, brauchen wir das gerade alles wirklich? Oh Gott.
Das ist ja verrückt. Das hatte ich noch gar nicht auf dem also habe ich auch nie dran gedacht, dass es so sein könnte. Und es war es nicht, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war es aber nicht auch so, selbst in den USA war der Roggenwhisky der erste, der auch gebrannt wurde, aufgrund dessen, dass vor allen Dingen die deutschen Einwanderer ihren Roggen mitgebracht haben.
Genau, und das Kuriose daran ist ja auch wirklich auch noch, dass Rye Whisky ja eigentlich nur übersetzt ist. Also das heißt, ein Rye Whisky ist das englische Wort für Roggen. Ja. Also wie willst du es sonst halt auch irgendwie anders betiteln? So, Bourbon ist geschützt.
Ja.
Fertig, bumm, aus, weil Bourbon kannst du halt auch nirgendwo anders mehr in der Welt herstellen, weil es halt auch nicht das Getreide bezeichnet, sondern die Grundverordnung sagt halt einfach nur, dass der Hauptanteil Mais sein muss.
Ja.
Aber dementsprechend ist es ein geschützter Begriff, was Sachen Whisky angeht. Und Rye Whisky durftest du immer und überall machen.
Ja, sehr spannend.
Schicke ich euch gerne mal einen Link, war auf jeden Fall.
Packen wir bitte in die Shownotes, wer das nochmal nachlesen möchte.
Auf jeden Fall.
Kann da auf jeden Fall nochmal nachsehen, wie das ist. Jetzt nochmal Rye kaufen, bevor es keinen mehr gibt.
Wie wäre das denn, wenn die...
Also es wird noch das gleiche Produkt bleiben, aber es wird halt gerade schon drüber diskutiert, wie das Label geändert wird und wie sie es umbenennen wollen. Ne?
Mictas Roggen.
Und was ist also, denn die Amerikaner nach Europa?
Amerika betrifft es in dem Falle nicht, weil natürlich aktuell noch kanadisch-amerikanisch-USA-Freundschaft besteht. Wie lange
so.
Noch bleibt halt auch wieder eine Frage, ne? Aber es ist halt total kurios. Also wer darf gerade was, wer darf das nicht? Und für uns in Deutschland wäre es in dem Moment egal, zu sagen so, hey, es ist ein Roggenwhisky und wir wissen, was es ist.
Ja.
Aber versuch dann mal deinen deutschen Roggenwhisky international zu verkaufen, weil keiner weiß, was Roggen bedeutet.
Ja.
Und genau das gleiche hat Stauning oder Kyrö dementsprechend auch. Also wenn die es dann in die Landessprache umsetzen.
Ja.
Ich weiß gerade nicht, der Micha von Kyrö, den hattet ihr ja, glaube ich, auch schon mal kurzzeitig erwähnt, der hat euch ja dieses Sauna Whisky einmal dagelassen. Wenn du das halt irgendwie aufs Finnische übersetzt, können wir damit in Deutschland was anfangen? Ich glaube nicht.
Es schwierig. Sei denn, du weißt es halt schwierig, von vornherein. Also ich meine, klar. Aber jetzt, das meine ich gerade, ja. Mick das Roggen rauszubringen, für den deutschen oder europäischen Markt, was schreibst du da drauf? Also Englisch ist nun mal unsere Sprache, die alle
genau, aber Produktionsherkunft verbindet. Ist dementsprechend in den USA. Von daher ist genau. Okay. Also alles, was in Europa produziert wird, ist dementsprechend nicht geschützt von Kanada und muss dementsprechend umbenannt werden. Es darf nicht mehr im gleichen
Kontext. Ich lasse die Lobbyleute mal ihre Arbeit machen. Ja. Ich glaube, das wird.
Aber wie gesagt, seit 25 Jahren ist dieses Abkommen. Ja, es hat sich kein Haar nachgekräht. Und ich glaube, die Kanadier sind die entspanntesten Leute überhaupt, die auch sagen, ja, ist egal, mach doch, dann lass uns den Vertrag auflösen.
Guck mal, ihr macht Rye Whisky bekannt. Freut uns ja, weil dann kaufen sie vielleicht mehr kanadischen Whisky. Wäre doch schön. Ja, insofern schauen wir mal, was da kommt.
Ja.
Aber was ich habe noch eine ganz also krasser Cut. Du bist ja als BA auch viel unterwegs.
Nein. Überhaupt nicht.
Nur zu Hause im Homeoffice.
Ja. Hast du
ganzen Tag Jogginghose, ne?
Hast Netflix. Du eine Zahl an Tagen?
Ich bin beschäftigt mit Netflix.
Hast du eine Zahl an Tagen, die du im Jahr unterwegs bist für Tastings in Bars und so weiter, ungefähr?
Also sagen wir es mal so, also ich bin schon im besten Falle jede Woche unterwegs. Hm. Also ich komme schon locker auf meine 200 bis 240 Traveling-Tage im Jahr.
Heiti teiti.
Ja. Wir sind auch ein ganz kleines Team in Europa. Yay, wir sind mittlerweile 5. Wir haben gerade jemanden frisch und neu eingestellt. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir den spanischen Kollegen bzw. Südamerikanischen Kollegen aus Venezuela jetzt mit an Bord haben. Als ich damals angefangen habe, waren wir tatsächlich zu zweit in Europa. Kollege aus Skandinavien, der hat Europa so ein bisschen mit overwatched. Ja. Ich habe dann Deutschland übernommen, habe dann dementsprechend relativ zügig dann halt auch die Schweiz noch mitgemacht und dann haben wir auch, glaube ich, Covid-Zeit dann auch Österreich eröffnet.
Ja.
Und seitdem, also seit 2019, sind wir mittlerweile 5 Leute in Europa.
Das ist gar nicht mal so viel.
Ehrlich gesagt, immer noch nicht. Und ich habe das Gefühl, so, ich mache nur 3 Märkte, wo ich sage, yay, ich habe die wenigsten. Aber von der Population her ist es natürlich gerade mit Deutschland schon das Land, was den Kollegen in Skandinavien gerade schon rauskickt. Der macht vielleicht jetzt irgendwie seine 6 Länder, aber aufgrund der Population ist es doch das kleinste Gebiet, was er dementsprechend abarbeitet.
Ja. Germany ist schon Big Market. Ja. Das ist schon,
glaube ich, auch.
Also neben UK und Frankreich sind tatsächlich Deutschland, ich glaube, aktuell auf der Top 2, was Whisky trinken angeht. Und die Franzosen tun sich gerade nicht viel, also die sind gerade auf dem aufsteigenden Ast.
Ja, aber Frankreich ist schon traditionell immer ein sehr, sehr whisky-lastiges Land.
Ja,
ja vom Konsum her zumindest. Und ich habe noch eine andere Frage, und zwar in dem Job als BA.
Aha.
Was macht dir am meisten Spaß?
Natürlich in den Bars. Also falls man hier auch gerade die Shaker irgendwie hört, das ist Musik in meinen Ohren.
Nee, hört man ganz bestimmt nicht.
Okay. Nein, schade, hört Schokolade.
Man. Nein, das hört man.
Wäre cool, man. Also die Shaker sind da.
Man hört
das ist
alles.
Mein Ding, ja. Das ist Musik gerade in meinen Ohren, weil es natürlich auch was mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Ne?
Ja.
Ich mache aber tatsächlich auch echt ultra gerne Messen.
Mhm.
So anstrengend sie sind, man hat manchmal keine Zeit, irgendwie Pipi-Pause zu machen. Und man sagt so, kannst du mal kurz, ich bin in 5 Minuten zurück, geschweige denn Zigarettenpause ist halt schon gefühlt irgendwie nicht drin, wenn man so einen Stand alleine bewirtschaftet. Wirklich von der Planung bis zum Aufbau und zum Abbau dann halt auch noch. Macht halt auch ultra viel Spaß, aber weil man halt ein ganz anderes Publikum hat und man sie mal wieder für amerikanischen Whisky begeistern kann. Werde nie vergessen in meiner Anfangszeit und ich stehe da und die Leute gucken als allererstes. Whisky und eine Frau. Okay, Flasche, Frau, Flasche, Frau. Und dann gehen sie ein bisschen näher ran und sehen, amerikanischer Whisky. Dann sagen sie, sorry, nicht mein Geschmack. Gehen und ich habe denen immer hinterhergerufen. Ich sage, wir sehen uns noch. Und tatsächlich am Ende des Abends sind sie immer bei mir gelandet.
Sehr gut.
Ich kann ja nicht sagen, warum es so gewesen ist, aber ich glaube, allein dieses Freche.
Den Anker gesetzt.
Ja, genau. Dieses manchmal sich nicht selbst zu ernst zu nehmen, glaube ich. So, wir machen Whisky genau wie alle anderen.
Ja.
Auf einer speziellen Art und Weise. Aber wir sind halt trotzdem Young, Crazy, Sexy, Cool. Ne?
Bist du jetzt auf diesen klassischen Whisky-Messen oder mehr auf Spirituosen-Messen, wo es halt auch ein etwas breiteres Band an Themen gibt?
Kommt natürlich immer drauf an, wie du siehst. Ne? Also es gibt ja mittlerweile, du kannst ja gefühlt in Deutschland jedes Wochenende auf einer anderen Whisky-Messe sein.
Das ist verrückt.
Schaffe ich persönlich nicht. Also ich hier als irgendwie als Ein-Mann-Army unmachbar. Ja. Man geht natürlich zu den großen, sei es jetzt eine Interwhisky, sei es die Hall of Angel Tear Filling Schwenning, ne? Aber nur weil ich einen guten Kontakt zu Weinrieger habe,
die
aber war die
ja
größte.
In diesem Jahr gar nicht.
Die findet dieses Jahr nicht statt, aber kurzes Update. Es wird wohl eine kleine Variante stattfinden.
Okay, weil ich war. Anfang des Jahres bei Weinrieger. Alter, da schläft dir das Gesicht ein, wenn du da drin bist, was da rumsteht. Junge, ja, kommst du in das, ist ja eigentlich ein Weinladen im fucking Industriegebiet.
Familie Lauinger, sehr, sehr gut, ja.
Und du kommst da rein und fällst einfach vom Glauben ab. Und hatte mich eigentlich gefreut, weil in der Zeit, wo ich dort war, sollte eigentlich die Messe stattfinden, nur leider in diesem Jahr nicht. War ein bisschen schade. Und die
Jahr
machen
genau.
aber eine kleinere Variante, sagst
genau.
du?
Mhm. Vermutlich dann bei denen ein bisschen außerhalb von Villingen-Schwenningen, da wo sie ihr Hauptlager haben. Da wird es eine kleine Inhouse-Messe geben. Aber ansonsten war es halt immer, oh Gott, jetzt muss ich lügen, in der Nähe vom Kino, so eine Multifunktions-, wie so eine Stadthalle, die immer angemietet wurde. Und die sind halt auch immer nur zu gewissen Zeiten verfügbar. Und die fällt tatsächlich gleich mit der Interwhisky. Und die Interwhisky kann halt auch nur diesen Termin in Wiesbaden wahrnehmen, weil halt auch nur dann das Kurhaus frei ist.
Ja.
Und dementsprechend sehr, sehr bitter für die Familie Lauinger, weil sie halt auch sagen mussten, weil Pflichtprogramm für alle BAs, für alle Produzenten ist tatsächlich die Interwhisky.
Ja, verstehe ich auch. Also, ja, schade, aber vielleicht kann man da die Termine noch ein bisschen rumrutschen, dass das wieder stattfindet, beziehungsweise auch in dem Rahmen.
Wenn alle frühzeitig wieder anfangen zu planen, Und ansonsten, glaube ich, die Messe mit dem höchsten Besucheraufkommen ist, glaube ich, tatsächlich in Nürnberg. Die schleusen Leute durch, ey. Da wird die echt schwindelig, The Village, genau. So Limburg hätte ich gerne mal teilgenommen, schwer reinzukommen. Die haben ihre fixen Partner schon seit Jahren und sind natürlich auch sehr, sehr dran gelegen, natürlich unabhängige Abfüller, gerade halt auch Whisky-Shops zu promoten und nicht, dass große Brands kommen oder mittelständische Brands, wie wir halt sind, ne, und sich da halt einfach positionieren und Ellbogen raus. Ne. Die wollen halt lieber die Kleinen unterstützen und das finde ich absolut fair. Hätte mich über eine Antwort-E-Mail sehr gefreut.
Oha.
Aber wie ist das so? Also ist für dich eher so eine Spirituosenmesse Hansesbühl, ne, wo es alles irgendwie gibt? Ist das eher für dich ein Spot oder bist du eher so Whisky-Messe, wo du weißt, da ist 90% Scotch und du versuchst da dann deinen Sweet Spot da zu finden in dem Ganzen?
Sowohl als auch. Denn tatsächlich ist es so. Uns gehört die Destillerie, also wir sind immer noch unabhängig. Wir sind die Chatham Imports. Wir sitzen in New York, weil die Gründer, Joe Maliocco, ist ein Ur-Yankee, wenn ich das mal so behaupten darf. Aber wie der Name schon sagt, ne, mit italienischen Wurzeln. Der hat damals mit seinen Brüdern das Trademark eingetragen, aber er war halt immer Gesicht der Marke. Mittlerweile haben wir sehr, sehr engen Kontakt zu seinem Sohn, der unser Vice President ist, Matthew Maliocco. Und wir haben aber auch Fremdimporte, sage ich einfach mal so. Wir beziehen zum Beispiel auch Amaros und Wermuts aus Italien und vertreiben sie innerhalb der USA. Und seit 2021 haben wir eine 50-50-Partnerschaft mit den Brüdern Mestre, mit Julio und Eduardo, die in Oaxaca Mezcal herstellen. Los Siete Misterios. Das heißt, ich bin auch mittlerweile ein Mezcal-BA. Weil dieser Brand halt auch 2022
nach Deutschland. Das sind die Etiketten mit diesen Skeletten.
Genau.
Du rennst ja offene Türen ein bei dem Mann da drüben.
Okay. Oh, gut, dass ich davon auch noch Muster mitgebracht habe.
Weiße Etiketten, schwarze Figürchen drauf.
Genau, erzählen immer eine kleine Geschichte und künstlerisch begabt war hier dementsprechend der Bruder Eduardo, ja. Der hat die ganzen Labels damals entworfen.
Hab ich auch zwei, drei Flaschen von zu Hause, ja.
Lief damals über einen anderen Distributeur, aber wir haben jetzt die offiziellen Rechte global.
Cool.
Das heißt, Julio und Eduardo kümmern sich weiterhin um die Produktion.
Ja.
aber wir machen Logistik und Distribution. Und da sich ja gleich und gleich gesellt sich gerne, also Premium und Premium.
Perfekt.
Und dementsprechend machen wir das im besten Falle mit jedem Distributeur im gleichen Land, Migdas und Los Siete Misterios. Also von daher sind Spirits-Messen für mich auch ultra interessant, gerade halt auch um den Mezcal zu präsentieren. Aber ich war jetzt auf einer Messe, Shoutout an den guten Sebastian von Loch Lomond.
Büssing, ja?
Monsieur Büssing.
Genau, der Herr Büssing, ich war zum ersten Mal jetzt bei ihm auf der Messe.
Sehr schön.
In Hattingen, war saucool und ich habe gesagt, so, darf ich Mezcal mitbringen? Und er hat gesagt, ja klar. Hau rein.
Ich wollte Mezcal, sagen, fast hatte der Alchemist, glaube ich, noch nicht, ne?
Da bestimmt.
Nee, glaube ich noch nicht.
Ey, aber das müsst ihr euch mal vorstellen, wie ultra anstrengend das ist. Dann stehen da Leute und glotzen auf die Whiskyflaschen und wollen davon was erzählt haben. Und nebenher stehen noch Leute, die glotzen auf die Mezcalflaschen und sagen, du bist die ganze Zeit nur am Switchen. Ja. Es ist, du bist hinterher...
Matsch.
Wirklich, in deiner Rübe ist nichts mehr. Es ist wirklich eine absolute Leere, weil du denkst, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles über Agavenspiritosen und Getreide erzählt, was du weißt. Man ist richtig ausgelaugt danach. Ja.
Bist du im Oktober in Hamburg?
Bitte?
Bist du im Oktober in Hamburg?
Aktuell nicht, nein.
Schade.
Du musst vielleicht sagen, was du meinst mit Oktober in Hamburg.
Die Whiskey Life Germany, Hamburg, weiß ich, wie sie heißt.
Whiskey Life Germany, ja.
Genau.
Initiiert von Kirschimport, ja.
Genau. Die haben ja irgendwie sich da, ist ja, glaube ich, inzwischen ein Franchise, gibt es ja an ganz, ganz vielen Standorten die Messe. Und Kirsch hat die Idee gehabt, das auch nach Deutschland zu bringen.
Genau.
Ich fand ja die Idee ganz hübsch, dass sie mal überlegt haben, das in Leipzig zu machen. Leider sind sie davon abgekommen, weil Leipzig geografisch ganz geil gelegen ist. Aber ist jetzt in Hamburg.
Okay, das war mir jetzt nicht bewusst, aber Hamburg macht natürlich Sinn als Sitz in Bremen, ne?
Genau.
Ja. Nee, aktuell nicht. Ich weiß auch, was die Jungs sich dabei gedacht haben. Macht aktuell Sinn. Aber findet genau an dem Wochenende statt, während BCB ist. Das heißt, also die größte Spirituosenmesse der Welt haben jetzt vielleicht die Hörer und ihr vielleicht jetzt nicht so viel damit zu tun, denn es ist ausschließlich eine Fachbesuchermesse, größtenteils Fokus wirklich
Bartenders
auf Bartender.
Christmas.
Ja, exactly. Und die finden halt Montag, Dienstag, Mittwoch statt.
Ja.
Und für die Jungs macht es auf jeden Fall Sinn, ja, weil dann haben wir sie ja eh schon alle im Land.
Ja.
Und Hamburg, Berlin, nicht so weit auseinander, macht natürlich Sinn.
Ja.
Aber tatsächlich sind gleichzeitig auch noch die World's 50 Best Awards wieder in Asien.
Ja.
Wir wissen auch noch nicht, wie wir es machen, weil wir so ein kleines Team sind. Also es kommen wieder drei Kollegen aus den USA rüber, plus die Brüder Mestre aus Mexiko.
Ja.
Und ja, wir gucken halt gerade, wie wir uns dann aufsplitten, weil ein paar halt auch rübergehen müssen, weil wir halt auch Preise verleihen, sei es jetzt der Hospitality Award oder Best Drink Menu, wie wir das halt irgendwie machen. Ja.
Spannend natürlich, da muss man sich dann wirklich Prioritäten setzen. World's 50 Best ist natürlich eine krasse Hausnummer. Und ja, stimmt, das ist immer Mitte Oktober tatsächlich. Ich erinnere mich, ich war im letzten Jahr in Barcelona zu der Zeit und da kamen gerade die Leute aus dem Paradiso wieder.
Ja.
Aus Italien war das, glaube ich, im letzten Jahr, oder?
Nee, letztes Jahr, letztes Jahr war es Madrid.
Ach, in Madrid,
da
ja.
Da musste ich Gott sei Dank nicht hin, weil mein Projekt ist tatsächlich BCB. Also wirklich von der Planung, Gastschichten, ich weiß, wo ich das Eis herkriege, ich weiß, wo ich welchen Mülleimer bestellen muss.
Ja.
Also das ist mein Projekt und die Jungs, die sitzen einfach nur so, die macht das schon. Die macht das schon, ne? Und Sandra, wo kann ich? Sekunde. Und dann ist das Ding halt auch erledigt, ne? Also das ist wirklich mein Riesenprojekt im Jahr. Meine Jungs lassen es mir offen, ob ich es machen möchte oder nicht.
Mhm.
Aber man muss halt tatsächlich abwägen. Es ist das erste Mal, wird es erfolgreich. Wir nehmen zum Beispiel bei dem anderen, ne, der ersten Instanz in dem Falle, die Whiskey Life Paris, nehmen wir natürlich auch immer dran teil.
Ja.
Aber es ist halt mal ein ganz anderes Konzept. Von Whisky-Messe oder Spirituosen-Messe, so wie man es halt noch nicht kennt. Das heißt, du zahlst einen Eintrittspreis und alle deine Drams sind for free.
Genau.
Und wir kennen ja unsere deutschen Spezies. Sorry, also vielleicht kennt ihr sie auch. Vielleicht sind sie in Paris ein bisschen anders, aber ich habe schon viele Leichen auf Messen gesehen.
Ja, wir hatten die Diskussion ja auch schon.
Schon mehrfach.
schon mehrfach über dieses Konzept. Ich finde das genial, weil du kannst dich einfach mal durch die komplette Range durchprobieren, indem du spuckst. Und nicht nur durch eine, sondern du kannst vielleicht auch mal einfach 50 Whiskys trinken, verkosten, und indem du spuckst und kannst das halt durchziehen und wirklich dann...
Vielleicht spuckt ihr, ja, aber ich glaube, dass
also ich
95%
gesagt,
der Leute nicht spucken werden.
Ich meine auf der Whisky Live in Paris.
Ja.
Ich finde, auf der Whisky Live in Paris kann ich mir das trotzdem gut vorstellen, also das schaffst du ja die Masse nicht. Mhm. Spätestens nach, keine Ahnung, 10x2cl hast du so einen Sitzen, ja, dass du eigentlich völlig egal, was du trinkst.
Danach sagen wir noch 20 Mal 2cl.
Das macht keinen Spaß.
Wir haben immer
Spaß.
Die Diskussion. Ich würde sagen, ich hätte da gar keinen Bock drauf, so eine tolle Spirituose einfach auszuspucken wieder. Also mir widerspricht das so. Von meinem. Aber ich bin auch kein Profi, ne? Also wenn ich jetzt ein Profi-Connoisseur wäre, ist ja beim Wein genauso. Die müssen dann irgendwie 50 Weine am Abend irgendwie verkosten, um die 3 Flaschen zu finden, die sie in ihren Laden stellen wollen. Ja. Dann verstehe ich das. Aber wenn ich auf eine Messe gehe, also mir ist das zu, dieses Number Crunching,
bin ich tatsächlich bei dir, Olli. Also Chapeau an alle Sommeliere. Ich meine, es gibt diese Videos, dass die...
Ja, geht so. Ist nicht, glaube ich, so mein Drink, aber...
Danke dir. Dass die innerhalb, nur durch den Geschmack, durch dieses Spülen und dieses Ausspucken,
ich erst
genau den Wein, also auch, dass sie die Lage nicht noch dazu sagen, ist wirklich alles, aber wirklich so jedes Anbaujahr oder Apfeljahr, was auch immer das gewesen, die können wirklich alles bestimmen, aber ich bin tatsächlich ein großer Fan von Finish. Also wirklich dieses Runterschlucken, keine Ahnung, ob die Leute das auch irgendwann wieder hochholen, dass sie es auf jeden Fall irgendwie auf der Brust liegen haben. Und ich muss es halt auch komplett runterschlucken, damit du weißt, so, dann atmest du nochmal durch und dann merkst du erstmal, wie der Abgang überhaupt ist. Ist jetzt auch so mein Empfinden, aber ich bin jetzt halt auch
ich bin der Meinung, dass bei Spirituosen, beziehungsweise für mich bei Whisky ja, ganz, ganz viel über die Nase läuft. Das heißt, erstmal schon vom Verriechen und sich dann wirklich ein bisschen vielleicht kurz Zeit zu nehmen und dann einfach mal zu probieren, da kann man schon extrem viel Eindrücke sammeln. Und wenn man das natürlich in einem Umfang machen möchte, der jetzt nicht nur so ein paar außergewöhnliche Sachen beinhaltet, dann finde ich das Konzept mit dem Spucken ziemlich cool. Dass die Idee, in Deutschland auf Whisky-Messen zu gehen, basiert ja oftmals darauf, tatsächlich auch zu sagen, okay, ich probiere Sachen, die ich nicht kenne, und dann aber auch so spezielle Sachen, die ich mir vielleicht nicht als ganz große Flasche kaufen würde, um mal eine Chance zu haben, etwas, was es nicht mehr gibt, etwas, was vielleicht ganz neu ist oder etwas, was als Großflasche viel zu teuer wäre, mal probieren zu können.
Ja.
Das ist ja ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, okay, ich kenne die Marke nicht, ich möchte mich einfach mal durch die 6 Produkte der Marke probieren und dann gehe ich zum nächsten Stand und probiere wieder und versuche im Endeffekt die Essenz, den Distillerie-Charakter und so weiter für mich rauszubekommen. Das sind 2 unterschiedliche Ansätze, finde ich beide sehr attraktiv und ich verstehe beides und ich könnte mich auch für keins von beiden entscheiden.
Ich fühle das nicht. Also wenn ich überlege, ich zahle nur 50 Euro, dann muss ich alles irgendwie probieren, dann gehe ich zum Glencairn-Stand und sage, pack mir mal deine 8 Whiskys dahin und dann ziehe ich dann ein CL rein, guck den wieder aus, okay, den nächsten. Also dann hämmerst du dir da in ein paar Minuten 8 Whiskys rein und gehst dann zum nächsten Stand. Ich kann mir... Auf der Hanse Spirit war ich mit einem Kumpel und da kann ich den Sebastian Büssing noch gar nicht. Also ich kannte den noch nicht, aber ich wusste das später. Später wusste ich, dass der das war. Auf jeden Fall habe ich so, komm, wir können weitergehen, das ist noch Lohmann-Stand. Habe ich zum Kumpel gesagt.
Ja.
Und der, hey Jungs, hallo, hallo. Hat er uns, also ja, hat er uns zu sich gerufen. Das habe ich gehört. Und pass auf, ich mache folgendes Angebot. 4 kleine für einen 10er. Und dann sagt ihr mir nachher, was ihr davon haltet. Und er hat halt Core Range, 2 Finishes und dann so ein Golfer-Ding, so ein teures, älteres Teil. Hat er uns da eingelassen.
Sau fair.
Super.
Also
super,
ne?
War ein super Ding. Mhm. Und wir haben so probiert, ohne zu wissen, was es ist. Es war so blind. Die waren auch in der falschen Reihenfolge irgendwie. Und wir haben halt gesagt, der gut, die 2 okay und der eine, Latte, ja, guten Geschmack. Ich habe sie quasi in der Cost-Range auch gerankt. Aber so schlecht ist der Lohnlohn nicht mehr, oder? Und dann haben wir so gesagt, ja, der letzte, den würde ich mir auch kaufen. Was kosten wir? Ja, so 150 Euro. Hat er so einen riesen Karton rausgeholt. Also das war vor Corona noch irgendwie 19 oder sowas. Ne? Schon ein bisschen her, 18. Und da habe ich gesagt, boah, dafür ist er, ja, gutes Ding, ne? Aber ja. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, doch lohnt doch nicht nur Schrott. Ne? Und da hat er uns an dem Abend zumindest einen anderen
Flockenkopf.
Und wir haben auch, also das war nicht 2CL, das war so ein kleinere 1, irgendwas. Ne? Das war so zum Probieren. Und wir haben es trotzdem getrunken. Und wir haben uns da auch Zeit gelassen. Wir waren da ein paar Minuten am Stand, haben mit ihm gequatscht. Er hat dann erzählt, ne, hier Lohmünstel, tralala und fruchtig und hier eher würzig und so. Und der hat uns da halt diese Zeit genommen und so. Und das war halt nicht nur. Ich denke mir irgendwie, das ist so, wenn du diesen. Ich will das Wort jetzt nicht sagen, ne, aber das ist so, dieses an den Stand kommen und dann sagen, ich darf jetzt hier 8 Dinger mir schnell reinkippen. Irgendwie fühlt sich das falsch an.
Aber das ist ja das, was du draus machst, wenn du hingehst und dich mit dem BA unterhältst und vielleicht auch kurz eine Einführung bekommst.
Und du bist ja dann halt auch bereit, für seine Redezahlen halt irgendwie Geld zu bezahlen. Also ich könnte so viele Leute zuquatschen. Okay. Die meisten, die nehmen das halt bei mir halt auch in Kauf, sag ich mal so. Keine Ahnung, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen da irgendwie durch. Aber es gibt halt Leute, die dann auch noch sagen so, ey, wir wollen das ganz in Ruhe für uns verkosten und dann gehen sie weg. Und das ist dann halt auch absolut okay für mich. Aber die Zeit hast du dann halt auch irgendwie gar nicht, wenn jeder kommt. Und vor allen Dingen, wie willst du es abbilden mit einer super High Limited Release? Also jeder, der mich schon mal auf einer Messe besucht hat, der weiß, dass ich immer Bückware dabei habe. Die steht gar nicht öffentlich da.
Hat der Sascha mir erzählt, dass...
du ja? Ich gehe dann mal kurz in den Keller.
Du irgendeine Hotbottle irgendwo noch versteckt hast.
Bei mir gibt es dann halt immer...
Muss man aber direkt fragen, hat er gesagt.
Weiß man halt nämlich auch, kennt jemand das Zeug, also du kannst halt nicht einfach die US One Core Range, kenne ich nicht, interessiert mich nicht, was ist das teuerste, was du hast? Also erstmal, um das zu verstehen, musst du ja das Grundprodukt kennen.
Ja.
Und so sehe ich das dann nämlich auch immer. Und wie willst du halt irgendwas, danke dir, was abbilden, nur wenn die Leute halt kommen, nee, gib mir nur Bomburgers, gib mir nur Shanks, ja, aber... Du musst ja erstmal Sour Mash verstehen, du musst ja erstmal.
Nein, aber ich würde denken, auf dieser Whiskey for Life Session, da gibt es das nicht. Da gibt es dann 8, 10, 12, 15 und dann, also bei Scotch, ne, oder halt die 4er Core Range, and that's it. Und du hast unterm Tisch vielleicht was stehen, wo du weißt, okay, da kommt jetzt jemand, der hat keinen, den kennst du, den würdest du sowas normalerweise verkaufen, wenn der kommt. Oder wie ein Sascha Zander oder andere, ne? Und die kommen dann da auf der Veranstaltung hin. Die haben eh keine Lust, 12 Whiskys zu probieren, bevor die dann deinen richtigen kriegen. Also ja, ich bin da skeptisch. Also ich finde das Format...
Aber um auf die Bückware zurückzukommen, ich habe mir mal deine nächsten Tastings so ein bisschen angeguckt und da steht ja auch immer in der Beschreibung drin, so am Anfang gibt es 4 bis 5 Standards und dann steht immer irgendwie darunter plus Überraschungen.
Ja, weil es tatsächlich so ist, weil wir nicht wissen, was es zu dem Zeitraum dann halt gerade gibt. Wir haben zwar unseren Release-Kalender offiziell, aber tatsächlich ist es so, jemand, der uns folgt, ne? Auf Instagram, wir announcen das und dann ist das Ding innerhalb der nächsten 3 Tage im US-Markets.
Ja.
Denn wie wir ja wissen, gar nicht beschämt, America first. Mhm. Das heißt, wir haben auch nur eine Abfüllstraße. Das heißt, wir füllen als allererstes in 750 Milliliter ab. Also das heißt, anderes Maß. 750 Spirituose ist nicht zulässig in Europa. Aber das heißt, wir füllen zuerst für den US-Market ab.
Ja.
Und da kommt es dann relativ schnell auf den Markt. Das heißt, mein Telefon klingelt schon heiß. Und die Leute sagen, wann kommt's? Und dann sage ich, ihr wisst, wir müssen uns jetzt erstmal gedulden. Das Zeug muss von den USA erstmal rüber in unseren Port nach Rotterdam. dann muss das da, ne, wie wir gerade schon gesagt haben, entladen werden, verzollt werden. Dann wird es erstmal zugeordnet ins Lager. Ja. Und dann muss die offizielle Bestellung vom Distributeur kommen. Die kriegen dann die Zahlen, das ist für euren Markt allokiert. Mhm. Und dann haben sie die Möglichkeit, es zu bestellen. Aber wenn jemand gerade noch gut im Quark ist, sage ich mal so mit US-1s, die bestellen keinen LKW für 90 Flaschen Bombergers und 90 Flaschen Checks. Ja. Sagen wir einfach mal so, wie es ist. Ne?
Ja.
Das heißt, da muss dann schon erstmal wieder der Grundstock dann erstmal langsam mau gehen, dass die sagen so, ey, okay, wir bestellen jetzt wieder eine große Menge.
Ja.
Und stellen es uns ins Lager. Also von daher können da gut und gerne mal mindestens 2 Monate ins Land gehen, bevor es überhaupt im europäischen Markt verfügbar ist. Manche Märkte haben es eher, andere Märkte haben es halt eher später. Ne?
Ja. Gerade wenn ihr jetzt gerade gestockt habt, ne? Und dann kommen Sonderabfüllungen und dann kommen die einfach nicht rüber. Ne?
Also ganz einfache Geschichte. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Schweiz.
Ja.
Ganz wenig Stock an Rye. Mhm. Brauchen die Bestellung, wir sagen aber so in ungefähr 7 bis 10 Tagen ist auch die neue Limited Release verfügbar. Mhm. Sag ich, so lange können wir nicht warten. Was auch absolut Sinn macht, weil wir wollen ja erstmal, dass sich unsere US One Core Range halt auch dreht.
Ja, na klar.
Das heißt, die sagen, wir können nicht warten und dann warten wir halt erst die nächste Bestellung ab, wo sie dann die Limited Releases, wenn sie dann auch wirklich verfügbar sind, mitbeziehen können, ja.
Das sind spannende Einblicke, weil das hat man, glaube ich, als Konsument gar nicht so auf dem
Überhaupt
Schirm.
Nicht, ja.
Was das für Wege sind, beziehungsweise auch für Mechanismen, bis das aus den USA auf dem Weg nach Europa, auf dem Weg nach Deutschland ist und wie lange das mitunter dauern kann.
Definitiv.
Weil es ist ja jetzt nicht einfach mal so gemacht. Ne? Da steckt ja relativ viel dahinter, auch wie du gerade sagst. Ja. Ne? Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, okay, da fährt mir der Klaus-Peter rüber und holt mal 50 Flaschen ab. Funktioniert ja nicht. Ne?
Schön wär's, ne?
Ja.
Also viele Leute sagen auch so, ja, wann? Ich sag, ich fahre auch den LKW nicht, ne? Das wäre total toll. Ich hätte gerne irgendwie so einen richtigen Spritfresser, so einen richtig geilen Truck, wo ich dann halt auch irgendwie von Messe zu Messe fahre und sag so, ich mach dies und das.
Der Mick, das Truck ist da.
Wäre mega schön, ne? So ein Dodge könnte ich mir schon gut vorstellen. Entschuldigung an alle Sustainability-Leute da draußen. Aber das sind so die Dinge, das ist USA und das ist authentisch. Mhm. Und wenn ich das machen könnte, wäre es ein Kofferraumverkauf, ganz klassisch, illegal.
Könntest du ja auch mit dem Tesla anrollen.
Ja. Deswegen habe ich auch in den meisten Fällen keine Limited Releases mit auf der Messe.
Ja.
Ich sage halt, probieren ja, kaufen leider nein.
Okay,
weil wir so minimal Stock haben und dann sage ich, wo kommst du her? Das ist dein Local Dealer, ne? Also bei dem Händler bekommst du es.
Ist ja auch ein wunderbarer Ansatz, zu sagen, Fachhandel wird unterstützt und das dann direkt weiterzuleiten. Und dafür sind ja auch Messen irgendwo da, ne? Probieren ja. Ich weiß, dass inzwischen Messen natürlich auch für einen Absatz gedacht sind, dass Flaschen raushauen auf Messen den Messestand und alles andere finanziert und man da möglichst mit viel Gewinn rausgehen sollte.
Aber dafür ist die Core-Range aber auch gut.
Die Idee einer Messe ist ja eigentlich eher zu sagen, okay, wir probieren und geben da vielleicht eine Bestellung auf oder haben dann eine Idee, wo wir es beziehen können. Das ist ja die originäre Idee einer Messe und nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit 6 Flaschen Whisky von der Messe nach Hause. Das ist ja...
Ja, weiß ich gar nicht. Also Leute gehen ja eigentlich auf Handelsplätze, um da auch was zu erwerben, ne? Nicht nur zu probieren, aber ich verstehe, was du meinst.
Also die Messe ist ja originär... Wir sind ja hier in Leipzig, mein lieber Olli.
Genau.
Ja, und die Messen waren früher dafür da, dass die Händler ihre Waren mitgebracht haben. Man konnte sie sich ansehen, fühlen, man konnte probieren und hat dann die Bestellung aufgegeben und nicht direkt von der Messe das Produkt mitgenommen.
Das stimmt ja auch nicht. Also das ist nicht ganz richtig.
Teach me,
ja,
boy.
I can teach you.
Hau raus, Olli.
I can teach you. Also, meine Frau hat in ihrem Elternhaus haben die Blumenhändler untergebracht. Also man muss wissen, in Leipzig, wenn man in Leipzig gelebt hat und man hatte Platz, Menschen unterzubringen, dann hat man oft Zimmer vermietet an Messegäste. Mhm. Also das Aussteller, die hier waren, die haben dann halt immer bei irgendwelchen Leuten gewohnt, weil Hotels waren relativ knapp in Leipzig. Und die Familie von meiner Frau, also die Eltern, die haben halt immer dann noch an Messegäste vermietet. Und da gab es zum Beispiel Leute, die haben halt Blumen, Zwiebeln, Tulpen, irgend so ein Zeug halt verkauft. Und das war Messehandel. Das war nicht, wir finden jemanden, der ein Abnehmer ist für später, sondern die haben da auf der Messe halt Zeug verkauft. Von daher, jein. Also, die haben halt Kram angeschleppt und haben mir dann auf der Messe verkauft.
Okay.
Aber.
Ja, aber
es gibt da natürlich
juckt
beides.
Juckt dich doch nicht, dass da halt irgendwie eine Ilse kommt und sagt so: Ach ja, Hans-Gerd, lass mal wieder den Balkon bepflanzen. Wir gehen mal auf diese Blumenmesse und dann nehmen wir mal hier zwei von den Zwiebeln mit und dann machen wir hier nochmal ein bisschen so eine Schnittblume und ihr. Das, was die verkaufen wollen, ist Massenware an irgendwelche Blumenhändler im ganz großen Stil zu sagen, so 50.000 Tulpen, kommt.
Ja, weiß ich nicht, wenn du auf so einer Gartenmesse bist, keine Ahnung. Das ist, sei es mal dahingestellt. Ja. Du hast ja verschiedene Zielgruppen und verschiedene Arten von Handel und sowas. Ne? Ich will nur sagen, dass die Messen alle so waren, dass es da nur darum ging, Riesendeals abzuschließen, weil so viele riesengroße Abnehmer gab es ja auch nicht in der DDR, glaube ich. Großindustrielle, die ja irgendwie der große Gartendeals abgeschlossen haben, sondern das waren halt auch Messen für Leute, die einfach auf eine Messe gegangen sind und da gekauft haben.
Wie das ja, heute wenn auch sie dann ist. Ihre Yucca-Palme kaufen, dann ist das halt auch schön, weil das halt irgendwie Ausstellungsware ist, soll ja so schön grün wie möglich sein.
Du gehst ja auch nicht nur auf eine Messe, um 50.000 Flaschen zu verkaufen, sondern du willst ja auch...
Doch.
Ich mach's. Schön wär's. Wenn deswegen. Ich mal so viel dabei hätte, das wäre schön. Dafür habe ich keinen Truck, wisst ihr?
Ja.
Nein, natürlich hat das was mit Brand Visibility zu tun und tatsächlich den Leuten, hallo, amerikanischer Whisky, genau. Das sind wir, das machen wir. Und das machen wir anders als andere Kollegen. Und dann sagt er, hast du sowas Ähnliches? Irgendwie, also ich schicke ja Leute auch rum, sag so, hey, wenn du den mochtest, wirst du auch den mögen. Geh mal kurz zum Jason rüber, geh mal kurz zum Jan Vosbeck rüber, zum Fossi, ne? Probier mal da den 46er Makers Mark etc. Ich schicke die auch immer gerne durch die Gegend.
Ja.
Und ich finde es halt umso spannender zu sehen, dass die manchmal kommen und sagen, deiner war besser. Und ich sage, danke.
Ja, im Optimalfall verbinden die dann die Erinnerung an dich mit dem Produkt und kaufen es dann halt später nochmal. Das ist ja das.
Aber dann
ich,
ist halt die Frage, ne? Was sind die Konsumenten? Also ich habe schon ganz häufig Leute bei mir gehabt, die sagen so, meine Flasche ist jetzt, habe ich letztes Jahr bei dir gekauft, die ist jetzt zu Ende. Mhm. Und ich würde jetzt gerne eine neue kaufen. Und ich denke, hast du lange gebraucht für eine Flasche? Weil du das, ich trinke das halt gefühlt, drink responsible, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, ich bin kein Maß.
Ich auch nicht.
Ja.
Tim ist ein Maß.
Whisky ist konsumieren, damit,
wenn du natürlich 500 Flaschen zu Hause hast, ne, hältst du dich nicht mit einer auf, sondern probierst mal heute wieder den und
Tim
probierst
hat 500
mal heute
und
wieder
schafft
den.
Dann auch eine, also 500 pro Jahr. Was?
Nein, aber du warst
natürlich
auch
was du,
unter
ja, klar,
deiner
absolut
unter
ist bei,
deiner
also ich
Range,
würde sagen, ja für eine Flasche ist bei mir ganz normal, weil ich halt, keine Ahnung, 25 Flaschen offen habe. Und ich keine 25 Flaschen Whisky im Jahr trinken kann. Das geht gar nicht.
Also es gibt, pass auf.
Wer jetzt hier eine Kamera ist.
Nein, ich meine nur, wenn ich jetzt eine Flasche mit das.
Es gibt ja aber Flaschen, die haben halt einfach ein Loch und manche, oder zwei, ne?
Ja.
Manche, die stehen halt.
Genau.
Also es gibt Flaschen, die machst du auf, die begeistern dich gar nicht so. Die halten bei mir auch zwei Jahre oder drei. Manche gibt es auch, wie den Redbreast 21, einen irischen Whisky, den ich total liebe. Den gibt es nur zu Feiertagen und zu besonderen Anlässen, hole ich den raus.
Wenn die guten Freunde kommen und nicht die bucklige Verwandtschaft.
Nee,
nein, eigentlich nur, wenn ich komme.
Und zu Feiertag, also das ist kein Saufwhisky, ne? Hm? Aber den habe ich seit, keine Ahnung, wann habe ich den auf? Seit drei Jahren, vier Jahren, ich weiß nicht genau. Und der ist immer noch halb voll.
Den haben wir mit Ike aufgemacht.
Wir haben mit Ike Thormann aufgemacht. Der hält halt auch lange, aber das liegt nicht daran, dass der schlecht ist, sondern dass der halt was Besonderes ist und so, ne? Und deswegen, und dann gibt es andere, die halten lange, weil ich denke so, na, die stelle ich wieder in den Schrank und dann stehen die halt zwei Jahre und das hat ja auch nichts, das ist ja nichts Positives. Nein. Dann gibt es Flaschen, die machst du auf und drei Monate später sind die leer. Ja, so ist das halt.
Genau, und da musst du halt Besuch. Auch ganz, ganz klar kategorisieren, ne? So in Daily Whisky und dann halt auch echt so wirklich so, boah, wenn die guten Freunde kommen, besonderer Anlass oder mal wieder. Ja. ey komm, den gönnen wir uns jetzt mal wieder und dann bleibt es halt auch bei einem Drum maximal zwei, verstehe ich halt auch, ne?
Ich habe auch den einen oder anderen Nachbarn, da kann man auch mal eine Flasche Obstler, also eine halbe, naja, eine halbe, eine dreiviertel Flasche Obstler an so einem Abend leer machen, ne? Das geht dann auch. Gibt's halt auch.
Ja, okay. Ja.
Wie gesagt, ich bin halt...
The possibilities are infinite.
Ja, ich bin halt nur erstaunt, wie viele sich dann halt doch irgendwie an einer Flasche US One Unblended American Whiskey dann halt doch irgendwie festhalten können. Wie gesagt,
den wir jetzt gerade hatten.
Genau.
Nee, wäre bei mir auch ein absoluter Trinkwhisky und würde auch nicht alt werden.
Klingt doof, aber durchlaufender Posten, ne? So, ey, die Barbecue-Zeit fängt jetzt gerade wieder an.
Ich würde gerade sagen, ich glaube, das ist auch ein Frühjahrs-Sommer-Whisky, ne? Der wird auch, ist genau die richtige Jahreszeit jetzt auch gerade, Sonne scheint, Terrasse.
Obwohl jeder denkt, so Whisky ist nicht salonfähig im Sommer.
Nein, funktioniert super.
Bourbon Rice für mich.
Und ich finde ja sowieso ganz spannend, dass, also ganz viele sagen ja, dass zum Beispiel ein Old Fashioned gar kein Cocktail ist, sondern nur eine Art Whisky zu trinken. Das finde ich sehr sympathisch. Weil das,
wo sie recht haben, ja?
Wäre dann auch mein Go-To im Sommer. Das macht halt einfach Spaß, ne? Ob jetzt Barbecue oder nicht. Funktioniert super. Du hast vorhin ganz kurz Horse's Neck angesprochen. Genau das Gleiche. Ja, der funktioniert für mich Sommer wie Winter. Du kannst es variieren, aber einfach dadurch, dass du immer das Ginger Ale mit am Start hast, ist das halt einfach trinkbar. Kannst das auf der Terrasse im Sommer, aber auch im Winter ist der halt so leicht ruppig, dass das da auch ganz gut passt.
Ja.
Macht ja einfach Spaß. Ja, und insofern kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Nichtsdestotrotz wird bei mir wahrscheinlich so eine Flasche nicht vor einem Jahr leer. Aber so viel Mühe, wie ich mir gebe.
Wenn man eine Auswahl hat, wie gesagt,
ja.
Vielleicht bin ich da halt auch so ein bisschen verblendet, weil man
alles gut
so viel unterwegs ist und so viel konsumiert, wo ich mir denke, bei mir wird sich keine Flasche halten. Also ich meine, Gott sei Dank, ne, mein Bestand ist halt immer noch da. Ich habe eine schöne Selection von allen Whiskys bei mir halt immer da, weil ich natürlich an der Quelle sitze.
Ja.
Und dann ist aber auch immer die Frage, ne, wenn ich Gäste habe, nicht ins Büro gehen, es sei denn, du fragst mich um Erlaubnis und suchst dir deine Flasche aus. Ne?
Sehr gut. Wenn du im Sommer auf deiner Terrasse, Balkon, wo auch immer sitzt und einen Whisky trinkst, was hörst du gern für Musik?
Ich komme aus Düsseldorf. Bei uns ist elektronisch und R&B Hip-Hop ein großes Ding. Ich bin tatsächlich sehr, sehr wide gespreadet. Offiziell bin ich eine kleine Rockgöre. Ich mag es eher rockig.
Okay.
Aktuell, ich glaube, weil die ersten Sonnenstrahlen kommen, gerade bin ich wieder voll auf Elektro. Unterschiedlich gerade. Sehr unterschiedlich.
Hast du ein oder zwei Tracks, die du im Kopf hast, die wir vielleicht auch mit auf unsere Playlist draufpacken können?
Oh ja, ich habe gerade eine Band für mich entdeckt.
Oha.
Die, warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele haben wir heute? Die haben jetzt gerade in Köln gespielt.
Ja.
Und zwar heißen die, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, Your Ex.
Guck in Ruhe nach. Also das Musikding, da musst du dir gar keinen Stress machen. Das ist für uns so, wir packen eigentlich immer ein bis zwei Songs pro Folge auf unsere Playlist. Und wenn wir Gäste haben, die Lust haben, auch was auf die Playlist zu packen, dann machen wir das sehr gerne. Wenn das total weird ist, schmeißen wir es doch wieder runter.
Okay.
Aber ja, du hast die Chance zu überleben.
Also das ist, Entschuldigung, nicht Your Ex, sondern Now Ex.
Now Ex.
We Had It All. Ein bisschen düster, aber tatsächlich gerade einer meiner Tracks auch durch Spotify halt irgendwie so gefunden, wurde mir eingespielt, habe den Song sofort geliked und wenn ich dann unterwegs bin von Bar zu Bar, jetzt gerade vor 14 Tagen, 3 Wochen, als ich in Österreich unterwegs war und ich von Bar zu Bar gelaufen bin, ich hatte auf Dauerschleife Track im Ohr.
Sehr gut. Also Now X, We Had It All, habe ich auf unsere Dramgood Spotify Playlist mit draufgepackt. Ich packe auch noch einen drauf. Und zwar habe ich in unserer letzten Story, zur letzten Folge, ein Track im Hintergrund gepackt, weil mir ist die ganze Zeit nichts eingefallen, was ich draufpacken könnte in der letzten Folge. Aber habe dann, als ich die Story gepostet habe, eine Idee gehabt. Und zwar ist das einer meiner Jugendhelden, sage ich fast, beziehungsweise ich war auch viel unterwegs, habe viel gefeiert und habe ganz viel elektronische Musik gehört. Und aus dem schönen Jena kommt ein Mann, der inzwischen in Berlin wohnt, der heißt Douglas Greed. Und der hat einen Track produziert, der heißt Everything is Stupid, I Wanna Go Home. Und
klingt nach dem Soundtrack meines Lebens.
Ich, für mich klingt das auch total nachvollziehbar.
Den packe ich einfach mit drauf. Und zwar
spätestens Donnerstag sage ich das auch, wenn ich unterwegs bin.
Genau, und den packe ich in der Originalversion einfach mit drauf. Da gibt es noch einen John Tejada Remix, der ganz cool ist, aber ich hau mal die Originalversion mit drauf. Douglas Greed, Everything is Stupid, I Wanna Go Home. Ich finde den Titel auch ganz geil.
Würde mir tatsächlich aber vermutlich immer erst so zwischen 2 und 3 Uhr morgens einfallen, wenn der Abend ja, richtig genial war. Und dann kommt auf einmal so dieser kurze Abknicker, wo du denkst so, jetzt fängt es an doof zu werden. Ja,
ja, könnte
witzig, auch. Bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, wie gesagt, ist elektronisch, kein Gesang, nichts, aber ist ganz cool. Also wie gesagt, manchmal ist auch, finde ich, einfach was im Hintergrund zu haben, auch beim entspannten Dram abends oder so, oder im Garten und so, kann man gut auch mal was Elektronisches haben. Olli, hast du was?
Ja, ich habe eine ganze Menge, aber ich würde einfach nur ein Album spotten, ohne einen Track drauf zu packen. Use You, Fat Tony und Edgar Wasser haben das Bars-Album rausgebracht, was ich total feiere. Sehr experimenteller Hip-Hop, anstrengend auch, nicht jugendfrei.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Aber nicht in diesem bösen Gangster-Sinne oder so, sondern die Texte sind explizit aus der linken Richtung. So, das ist so, alles ist ein bisschen anders, als man sich das vorstellt, sondern die dribbeln halt sozusagen das Thema Explizität, indem sie ja quasi von links kommen. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich liebe die Jungs, die sind total gut. Ich mag die alle drei und die haben sich jetzt zusammengefunden für so ein Album. Und das ist einfach nur so ein rotziges Battle-Album. Super Platte. Es gibt drei Videos mittlerweile, glaube ich. Oder vier, ich weiß gar nicht genau. Aber so, ich glaube, einen Track haben wir auf der Playlist drauf.
Ja.
Ich habe es im Auto angemacht. Und dann habe ich meine Kids abgeholt vom Sport und dachte, ich muss schnell ausmachen. es ist sehr witzig, aber es ist halt Erwachsenen-Rap. Okay. Sagen wir es mal einfach so. Okay. Es ist Erwachsenen-Rap, ohne
nicht
dass
der entspannte Daddy-Rap wie sonst.
Es ist kein Daddy-Rap, ich höre
von Daddy. Was ist denn bitte schön Daddy-Rap?
Ja, Daddy-Rap ist halt so.
Papa fährt alleine im Auto, macht die Fenster runter und hört laut Musik.
Ja, also entweder ist auf Englisch, wo die meisten Englisch nicht verstehen. Oder auch aus dem gleichen Dunstkreis ein Rapper, den ich sehr mag, Dexter heißt. Der ist auch Produzent und der schafft das, den gleichen Stil zu haben, ohne explizit zu sein.
Okay.
Und das mag ich sehr, sozusagen. Die Line fällt mir jetzt nicht genau ein, aber es ist so, als Beispiel, ich fahre meinen Caddy, als wäre es ein Chevy. Ich werde von der Polizei angehalten, aber statt der Spritze finden sie unter meinem Kindersitz nur Arnika-Fläschchen, so Babyöl und so. Okay. Also total lustig so, ne? Also, ne? So.
Okay. Bisschen selbstironisch.
Ja, genau. Und so, okay. Mag ich total. Aber das ist so Daddy-Rap, ne? Das ist so.
Okay.
Ne?
Okay.
Der selber zwei Kinder hat und der macht dann so Mucke für ältere Herren, die das dann auch feiern.
Naja, das nicht, aber ältere Herren würde ich nicht sagen. Ja, aber ja, komm. Ist schon.
Wir haben eine Folge mit Dexter gemacht schon. Wir haben den eingeladen in unser Podcast und jetzt hat es gekommen. Wir müssen auch wieder eine Folge mit ihm machen.
Einverstanden.
Ist ein. Eigentlich für mich einer der Superproducer in Deutschland, hat für Deichkind produziert und sowas.
Ach, schau.
Und rappt auch selber und ist richtig gut. Läuft, glaube ich, so ein bisschen unterm Radar.
Und, ich meine, wenn er halt im besten Falle sein Hauptjob produzieren ist, ja, und nur das eigene, genau, Rappen mal so ein.
Ja, ich weiß nicht, er versteht sich, glaube ich, als beides so, aber okay, er produziert auch viel. Und das Lustige ist, der ist ein Weintrinker. Der macht mit dem Weingut Heidle, macht der einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr eine eigene Buddel, wo Dexter auf dem Etikett steht und so, ist ganz lustig. Und ist Whisky-Trinker, also ab und zu. Und deswegen haben wir den mal eingeladen. Und
ja, also ich finde den Namen jetzt schon sehr sympathisch, weil ich auf den Serienkiller stehe.
Ah, Dexter, ja.
Also meine Serie, ne? Boah, habe ich geliebt.
Sehr dann gut.
Guck mal, Dexter, Rapper. Also okay. Tolle, das letzte Album, ich finde das mega gut. Der ist Kinderarzt, der ist richtiger Kinderarzt, Doktor, der seine Arztkarriere aufgegeben hat, um zu rappen und zu produzieren und so. Also ganz verrückte Person, super cool, cooler Typ.
Also, bevor wir noch weiter abdriften, ihr Lieben, Sandra, wo können wir dich denn oder wo können dich vielleicht auch ganz unsere richtig. Hörer demnächst mal erleben?
Was sind die nächsten Veranstaltungen?
Gute Frage. Wo du dich rumtreibst. Wo treibe ich mich rum? Ey? Überall und nirgendwo. Wir bleiben in Deutschland, oder? Tatsächlich das nächste Tasting, also man merkt halt gerade, es ist Sommerzeit. Es wird langsam ein bisschen ruhiger um die ganzen Whisky-Messen, da ich ja eh nicht so viele mache. Ich werde jetzt aber im Spätsommer noch einige Whisky-Tastings in Stores halt auch noch projizieren. Wir sind unter anderem beim Norbert Onek im Soul of Whisky. Das müsste Ende August sein. Mhm. Das lasse mich nicht lügen, ist Bad Camberg, glaube ich. Dann bin ich, glaube ich, ein, zwei Wochen später drauf, auch noch in Kaiserslautern beim Christian Jötzke und bei der Delia, im Delias Whisky Shop. Mhm. Ist vermutlich schon ausverkauft, tut mir leid.
Ich auch online gesehen.
Ist halt Base Rammstein.
Ja.
Wird halt vermutlich wieder komplett auf Englisch sein und nur Amis. Wäre ich sehr letztes gut. Jahr sehr froh gewesen, wenn Christian mir das vorher gesagt hätte. Ich komme da hin und da, 3,5 Stunden Autofahrt halt irgendwie dahin und man spielt sein Ding halt irgendwie schon mal gefühlt nochmal durch, gerade nach der Sommerpause. Und dann erfahre ich, dass halt ausgebucht ist mit 35 Plätzen und alles Amis sind. Und du denkst so, shit. Weil es ist halt spannend zu erklären, was ein Sour Mash ist, einem Deutschen. Weil es halt weit gespielt ist, saure Maische, wieso, weshalb, warum. Und die Amis so, Sour Mash, shit thing, I know it. Ja, aber like, wird vermutlich dann wieder komplett auf Englisch sein und relativ schnell ausgebucht. Tatsächlich dann wie immer Interwhisky in Wiesbaden. Mhm. Für die Fachbesucher, Zuhörer natürlich BCB. Wir tischen wieder auf.
Anfang Oktober.
Aber das Fachmesse, da kann ja keiner so
hin. Richtig, genau. Ja, also wirklich nur für Fachbesucher.
Ja.
Oh Gott, und dann wird es schon ein bisschen dünn. Ne? Ich arbeite jetzt gerade noch, Shoutout an Frank Jäger, Whisky for Life in Frankfurt.
Frankfurt, genau.
Mit dem plane ich gerade noch was. Schande auf mein Haupt, ich muss den Jungs aus dem Whisky-Hort in Oberhausen noch Bescheid geben.
Oh oh.
Da sind wir gerade noch was am Planen. Neues, der liebe Olli Leuchten. Er hatte auch mal angefragt, fiel aber tatsächlich gerade auch auf die Inter-Whisky, wo ich auch gesagt habe, good luck, der kriegt kein BA für ein Tasting zu dem Zeitraum, weil alle halt irgendwie gerade zu Inter-Whisky sind. Gott, ich würde jetzt gerne einen Shoutout für meinen persönlichen Kanal machen, aber ich habe keinen persönlichen Kanal, wo ich irgendwas poste, wann ich wann wo bin. Folgt mir gerne auf Instagram, aber bei mir ist tatsächlich ein persönlicher Kanal, ist Sandra_Winters. Aber das S tatsächlich mit einem Z geschrieben.
Genau.
Aber es ist halt wirklich mein privater Kanal, wo ich auch eher von meinen Reisen, von meinen Drinks, von meinen Dishes, halt irgendwie Food Dishes.
Sehr cocktaillastig, halt der Kanal.
Sehr Cocktail. Hast du schon gesehen? Ja.
Sehr gut.
Nee, aber tatsächlich gibt es von mir nichts Offizielles. Wann bin ich, wann wo? Vielleicht immer gerne mal reinseppen, wenn ich irgendwas über eine Story mache, wann ich wo bin. Aber tatsächlich zum Ende des Jahres relativ wenig Whisky-Messen, eher In-Store-Tasten.
Kriegen wir schon alles hin. Im Zweifel erzähle ich den Leuten, wie es wirklich ist. Wir dachten, wir wollen aufhören und dann haben wir festgestellt, wir machen doch weiter.
Das ist auch gerade passiert. Unsere SD-Karte hat leider den Geist aufgegeben. Deswegen
das ist wirklich passiert.
Wir back in the game, denn back wir haben natürlich game. Immer zwei SD-Karten dabei und wir haben noch mal 12 Stunden.
Und ich teaser die Jungs halt irgendwie noch so, nein, es darf noch nicht zu Ende sein, ich will noch weitermachen. Da kommt nämlich schon wieder das nächste Getränk. Yay.
Also an der Getränkezufuhr mangelt es hier nicht.
Nee, absolut nicht.
Sehr gut.
Super, vielen Dank.
Danke dir.
Dankeschön.
Darfst du gerne mitnehmen. Oder wir geben so, genau.
Na, die Holzscheibe kriege ich hier für den nächsten Drink.
Danke.
Ach, hier wird immer fleißig bestellt. Das ist sehr gut. Das mag ich sehr, wenn immer viel bestellt wird.
Dann wird die Zunge auch ein bisschen lockerer. Vielleicht kriegt er ja doch noch die Mashbill aus mir raus.
Na, wie wird die das war sehr nett gesagt, für der hat einen Stock im Arsch.
Erst, weil erst wird sie lockerer und dann wird sie schwerer.
Das stimmt. Hatten wir auch schon manchmal, ne?
Boah. Habt ihr schon mal ein langes Interview gehabt?
Na klar.
Echt?
Wir hatten ein Interview, wo sich dann Olli und ein Gast angeschrien haben. Aufgrund dessen, dass sie vielleicht rundherum war es sehr laut. Sie haben also sich selber gegenseitig nicht gehört und haben dann beide ins Mikrofon geschrien.
Genau, wir haben uns nicht angeschrien, weil wir uns nicht mochten oder so. Sondern wir hatten beide das Gefühl, der Gegenüber versteht einen nicht. Und wir haben es kompensiert durch Lautstärke und durch Anschreien. Es lag aber eher am
vielen Podcast.
Bier getrunken und dann noch
Frühstück.
Und dann noch 8-9 Drams.
Oh, okay.
Aber aus der Flasche eingegossen.
Ja.
Also nicht kleine Samples, sondern aus der Großflasche immer in die Gläser.
Und
fast starke Drams, ja. Alles fast stark. Schottischer Kram plus fast stark. Und das war 8-9 Drams und plus, wie gesagt, immer schön große Bier in der Kaffeebar, die ja auch immer nicht mit 4, irgendwas sind, sondern dann eher irgendwo mit einer 6 oder 7 vorne sind und so. Also wir waren gut dabei. Und der Tim hat sich zurückgehalten und
Tim ist auch eher der Schüchterne von euch beiden, habe ich so Gefühl. Manchmal muss ich auch kurz so zu ihm zuhören. So, weil hier ist es schon mittlerweile sehr gut gefüllt in der Bar.
Ja.
Gute Gespräche.
Die Leute unterhalten sich alle, ja. So wie das sein soll. Ist ja auch herrlich, diese Atmosphäre.
Tim ist der Schüchterne.
Ich. Das höre ich zum ersten Mal. Danke.
Ich habe nicht schüchtern gesagt. Zurückhalten habe ich, glaube ich, gesagt, oder?
Ja.
Ich habe gerade sein Händchen gestreichelt. Also Tim ist nicht der Schüchterne und nicht auch der Zurückhaltende, sondern ich glaube...
Der kontrollierte von uns.
sondern der Tim ist ein bisschen mehr mit der Substanz. Ne, der ist der Content-Mensch bei uns.
Der labert nicht nur dumm rum. Zur Not, wenn das noch eine Stunde gehen soll, dann macht ihr da halt irgendwie ein Part-Two draus. Ne, so dumm rum gelaber. So, als Add-on.
Kriegen wir immer hin.
Das kriegen wir hin. Aber meistens tatsächlich auch diese langen Folgen releasen wir halt auch mit einem Mal. Ne? Andere machen aus 3 Stunden halt 3 Podcasts, einfach um den Content zu haben. Aber
wir quälen unsere Hörer auch mit einer 2,5-Stunden-Folge. Müssen die durch.
Ja, easy.
Also ich glaube, es war durch und durch spannend, weil wir echt vieles aufgegriffen haben, was jetzt gerade nicht brandbezogen ist, sondern auch einfach zwischen uns 3 Gebetsschwestern. Hä?
Ja, absolut.